Heute im Podcast jede Menge News über Mastodon, Chunk No Captain Chunk, Tradewind Creeper und so weiter und so fort. Außerdem haben wir ein Interview für euch mit der Band Rising Insane geführt und zu guter Letzt gibt es als Bonus aus aktuellem Anlass noch die Steady-exklusive Folge zu Pale. Viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist aber schön, so lange zu warten, bis irgendwer anfängt zu lachen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fusecast. Da sind wir wieder.
Juhu, wieder zu zweit.
Ja, in alter Frische uns beiden geht's total super. Wir sind mega gut drauf und dran. Hallo Britt, wie geht's
hallo.
Dir?
Hallo. Ja, also wir haben die privaten Themen haben wir gerade schon besprochen, aber ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut. Ich sitze wieder im Homeoffice. Es ist ein wunderschöner, windiger, regnerischer bzw. sehr bewölkter Nachmittag. Ja, du, ne? Läuft irgendwie bei dir.
Ja, irgendwie. Also es ist wirklich so, normalerweise habe ich, wenn das Heft raus ist, nehme ich mir immer so ein paar Tage irgendwie, um mal durchzuatmen. Irgendwie habe ich die gerade nicht. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie kommt einfach immer noch eins hinten dran und das noch und dies noch und jenes noch. Und ja, ich will mich nicht beschweren, aber ich will mich auch beschweren. Also irgendwie, das ist halt gerade. Man hört es auch an meiner extrem männlichen Stimme heute.
Sehr oder, tief.
Ja, genau. Ich bin da so ein bisschen. Ich glaube, mein Fehler war, ich habe eine Maske einmal zu oft angezogen. Glaube ich.
Ja.
Also soll man ja eh nicht machen. Aber man kennt das ja so, ne? Man geht irgendwo hin, irgendwie hat noch eine in der Tasche und komm, ey, das passt schon. Oder bin ich der Einzige, der machst du sowas
das
auch?
Das passiert mir natürlich nie, nein. Ich wechsle die ständig. Nee, ja. Also ich achte schon drauf. Also ich habe immer, wenn ich ins Büro fahre oder so, habe ich immer Ersatzmasken dabei. Weil ich eigentlich denke, naja gut, so für jede Zugfahrt, die so eine Stunde dauert, sollte ich vielleicht schon auch immer eine neue Maske anziehen, wenn man die so am Stück anhat.
Ja, das ist so ein bisschen, und irgendwie habe ich das, glaube ich, so ein bisschen schleifen lassen und bin halt gestern Morgen bereits irgendwie mit echt krassen Halsschmerzen aufgewacht. Und heute Morgen auch irgendwie, aber also es tut jetzt gar nicht mehr weh so wirklich, aber man merkt halt, dass ich eine ziemlich belegte, tiefe Stimme habe. Hallo.
Hallo.
Das ist so eine Trailer-Stimme, oder? Ich weiß nicht so genau. Was sagt man so in Trailern? In einer Zeit, in der Menschen Musik nur noch online hörten, machten sich zwei Leute auf den Weg, einen Podcast zu starten, der schon über 100 Folgen hatten und alle warten immer noch auf Folge 100, weil er es nicht hinbekommt, es fertig zu schneiden. So. Ja, so, damit wären wir auch schon beim Thema. Ich bin dran.
Unangenehm. Ey. Du hast dir selber Druck aufgebaut, habe ich gesehen. Ja. Bei der letzten Folge beim Instagram-Post hast du dazu geschrieben, dass du am Videoschnitt sitzt. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal raus, dass es ein Video wird.
Ja, das stimmt. Ja, anders wäre ja auch nicht zu rechtfertigen gewesen, dass es so lang dauert.
Ja, das stimmt.
Das ist, von daher, ja, das ist so, ja, wirklich, weil so eine rauchige, tiefe Stimme. Das klingt, als hätte ich gestern auch irgendwie crazy durchgesoffen. Oder
kannst
sowas.
Du vielleicht jetzt so kleine Teaser auch, oder Quatsch, wie nennt man den Trenner, für unseren Podcast aufnehmen?
Ja, na klar.
News.
Und nun zu den News. Und nun zu unserer Außenreporterin Britt Meissner in Bad Neuenahr. Britt, wie ist es, was siehst du vor Ort?
Sollten wir meinen genauen Ort nennen?
Nein, das hast du jetzt gesagt. Ich hätte ja auch irgendwas erfinden können.
Ne? Ja, genau, Bad Neuenahr.
Ich biepe es aus. So, jetzt hast du es nochmal gesagt. Ey, jetzt muss ich es zweimal ausbiepen. In den ersten 3 Minuten. Na, klasse, ey. Vier
ja,
Minuten.
Toll.
Naja. So. Ja, aber erzähl du mal was. Wie ist es? Du hast eben was erzählt von einem Fass. Ich weiß nicht, darfst du das dir sagen?
Ja, ich kann es ja zumindest anreißen. Also ich habe ja für meine richtige Arbeit, habe ich ja auch in letzter Zeit ein paar Reisen gehabt. Und die nächste Reise führt mich auf einen Campingplatz. Wo ich nicht in einem Zelt übernachten werde, also nicht so richtig Festival-Feeling, sondern in einem Holzfass. Kennst du das von Omel aus dem Eis? Hat da nicht Wutz so ein Fass?
Ich glaube, da bin ich ein bisschen zu alt für. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin natürlich gebildet und kenne natürlich nur Diogenes. So, ich hoffe, das war jetzt der. Oh Gott, das muss ich jetzt erstmal googeln.
Was kennst du?
Diogenes. Moment, ich google das. Das ist ein griechischer Philosoph gewesen, der in einem Fass lebte, meine ich. Oh Gott, ey.
Oh Gott, der lebte in einem Fass? Der arme Kerl. Mir reicht schon ein paar, irgendwie so eine Nacht oder so.
Es gab anscheinend, es gab natürlich mehrere. Hier, griechischer Philosoph. Erzähl du mal was. Ich finde das jetzt mal raus.
Ja, also wir nehmen gerade wieder relativ spontan auf. Deswegen ist es gleich auch so, dass der Dennis wieder ein paar News-Bits und Pieces vortragen kann, die er sich zusammengesucht hat. Zu ein paar kann ich auch was sagen, aber nicht zu allen. Dennis guckt weiterhin gespannt auf seinen Bildschirm und googelt irgendwelche halben Wahrheiten. Okay.
Diogenes in seinem Fass. Da gibt es sogar ein Mosaik aus dem 2. Jahrhundert im Römisch-Germanischen Museum in Köln. Beziehungsweise es wurde auch in Köln gefunden. Der hat in einem Fass gelebt anscheinend.
So, cool.
Ich bin mir da gar nicht, also wie gesagt, ich hatte da irgendwas im Kopf.
Ja, hier. Vielleicht werde ich jetzt auch Philosophin.
Im Altgriechisch-Podcast hier bei uns. Mensch, ist das nicht klasse. Entschuldige, so erzähl weiter.
Nö, das war's. Ich habe ja nur Lücken gefüllt. Also ich werde demnächst in einem Fass übernachten. Vielleicht werde ich danach auch Philosophin und bringe irgendwelche tiefgründigen Werke raus. Ich glaube nicht.
Super.
Fände ich auch ganz cool, aber ich glaube nicht. ansonsten gibt es nicht so viel Neues.
Ah, okay. So, hier, warte mal. Diogenes soll freiwillig das Leben der Armen geführt haben und dies öffentlich zur Schau gestellt haben. Angeblich hatte er keinen festen Wohnsitz und verbrachte die Nächte an verschiedenen Orten, wie etwa öffentlichen Säulengängen. Als Schlafstätte soll ihm dabei gelegentlich ein Vorratsgefäß Pithos gedient haben. Daher das geflügelte Wort von Diogenes in der Tonne, beziehungsweise im Fass. Siehst du mal?
Aha. So, faszinierend. Ich glaube, ein Fass ist ein bisschen größer als ein Vorratsfach. Fast.
Aber da hast du doch einen coolen Aufhänger für deine Sendung.
Ja.
Das ist doch mega. Siehste, ja, öfter mal mich fragen. Ich habe ja, Fun Fact, ich habe ja mal versucht zu studieren.
Echt?
Ja, ich war ja zweimal in der Uni, also ich habe mich zweimal eingeschrieben und das eine Mal habe ich tatsächlich Latein auf Lehramt studiert. Und musste dafür mein Graecum noch machen, was ich aber natürlich nie geschafft habe. So, ich war ja auch nur 2 Wochen da irgendwie. was aber weniger mit dem Lateinstudium zu tun hat, als mit dem Studiengang oder Uni an sich irgendwie. Da war ich einfach, ich hatte einfach keinen Bock. Da habe ich, wie gesagt, habe ich auch ein bisschen Altgriechisch lernen müssen, beziehungsweise Kurse belegen müssen. Wie gesagt, 2 Wochen. Also da ist so ungefähr gar nichts hängen geblieben. Also wirklich so, das ist so. Aber theoretisch habe ich mal Altgriechisch studiert.
Cool.
Ne?
Ja. Ich bin begeistert. Also, ja.
Ich bin quasi.
Started from the bottom, ne?
From the bottom of a barrel. okay. Nee, das wollte ich hier nur mal eingeworfen haben. So, cool. Ich rede schon wieder viel zu viel. Ja. Hast du eigentlich studiert?
Ja, ich habe Journalismus studiert.
Ach.
Ich habe tatsächlich studiert, was ich mache. Das ist richtig praktisch. Also ich hab mich nicht zwischendurch umentschieden, doch noch irgendwie Altgriechisch zu studieren.
War wahrscheinlich die bessere Wahl.
Ja,
hast du denn das Gefühl, dass dir das was gebracht hat in deinem Job?
Gute Frage. Nee, ich glaube schon. Also so zumindest die Grundlagen, ja. Und ich habe halt immer versucht, in jeglichen Ferien, die wir hatten, irgendwelche Praktika zu machen. Also ich habe, glaube ich, eigentlich in jedem langen Block habe ich immer irgendwelche Praktika beim SWR gemacht oder Fun Fact, beim Rock Hard Magazin 2-mal.
Ah, okay, cool.
Einmal irgendwie vorm Abi habe ich da mal ein paar Wochen gemacht und dann nochmal direkt nach dem Studium, weil ich noch ein bisschen Zeit füllen musste. Deswegen, also ich glaube schon, dass es mir was gebracht hat, aber im Endeffekt lernt man auch die Sachen eher beim Arbeiten selber, weil halt jede Firma eh nochmal anders ist. Oder ich wollte zum Beispiel eher zum Radio, jetzt bin ich beim Fernsehen. Da habe ich mich dann während des Studiums nicht so doll darauf konzentriert und musste dann eigentlich beim Arbeiten nochmal ein bisschen mehr dazu lernen.
Ja, okay. Ja.
Ja.
Ja, ich bin ja hier irgendwie so reingerutscht, ne?
Tun ja eigentlich auch die meisten, muss man ja auch sagen. Also bei uns sind super viele auch Quereinsteiger, die dann bleiben.
Okay, alles klar. So ist das halt. Ich glaube, die meisten Leute, die ich in der Medienbranche kenne, sind auch irgendwie reingerutscht. Irgendwie.
Ja.
Oder haben halt eine geile, tiefe Stimme, mit der sie geile Einsprecher machen können.
Willst du vielleicht doch noch irgendwo anfangen? So radiomäßig.
Das Problem ist, ich müsste ja die ganze Zeit heiser sein.
Ja, dann einfach die Maske immer tragen.
Ja, geil. Wow. Ich habe tatsächlich habe ich mal überlegt, irgendwie, ob ich sowas so radiomäßiges machen will. Das ist ja auch so ein bisschen, der Podcast ist ja so ein bisschen mein Radioersatz irgendwie. Aber ja, das muss ich nicht auch noch machen.
Ja.
Das ist irgendwie vielleicht mal irgendwann, aber ich finde es halt nach wie vor schade, dass es in Deutschland dann doch so weniger. Also, dass die Radiosender so kacke sind irgendwie. So, also, dass es so Hitradios sind immer. Also,
das Beste von gestern, heute und übermorgen.
Genau, sowas halt. Es gibt, also bevor jetzt irgendwelche Leute hier aufschreien, es gibt natürlich coole Radiosender, gar keine Frage. Also, vor allem so, keine Ahnung, bei mir in der Küche läuft zum Beispiel übers Internetradio immer Alternative FM. So, das ist jetzt so eine Sache, die mir einfällt. Und ich glaube, der Ingo Dunort moderiert ja auch eine Sendung bei Bob. Radio Bob habe ich ja noch nie gehört, muss ich gestehen, aber ich glaube, dass das auch ein ganz cooler Sender ist. Ich glaube, im Saarland gibt es irgendwie so eine Rockantenne irgendwie, da waren wir auf jeden Fall mal mit der Band zu Gast, aber na gut, Saarland, ey, das hören wahrscheinlich 15 Leute, so. Nein, sorry, liebes Saarland, da wohnt natürlich
immer aufs Maul.
Ja, das ich habe wirklich viele Bekannte und Freunde im Saarland, so von daher ich hoffe, die verstehen das irgendwie. Also das war tatsächlich witzig. Also jetzt komme ich wieder ins Quatschen. Aber tatsächlich war das damals so Anfang der 2000er, hatte das eine sehr aktive so Emo-Core-Szene, muss man sagen. Also da war wirklich so, da gab es wirklich so ein paar Bands, irgendwie sowas wie Parachutes oder Crash My Devil und hier His Statue Falls und sowas, ne, die da Anfang
stimmt, die kam aus dem Saarland, ne?
Ja, genau.
Stimmt.
Die kam aus dem Saarland irgendwie, ne? Und das hat man halt immer daran gemerkt, dass die haben zum Beispiel keine Alben aufgenommen, sondern die haben Alben aufgeholt.
Oh so. Ja, das sagt man bei uns aber auch. Also,
das sagt man bei euch auch schon, ne? Rheinland-Pfalz.
Ich habe das auch, als ich umgezogen bin nach Rheinland-Pfalz, habe ich das auch gelernt, dass man nicht abnimmt, sondern man holt ab. Oder wenn man was aus dem Kühlschrank nimmt, dann holt man was aus dem Kühlschrank. Was ich mich bis heute frage, ist es bei der Polizei eine Verholung? Also das frage ich mich ernsthaft bis heute. Ich glaube aber nicht, oder?
Das kann gut sein. Hey, doch, die sagen wirklich so. Also,
das kann man doch nicht machen.
Ich habe auch schon so Sachen wie gehört wie dir, ich habe so Kopfschmerzen, ich hol schnell eine Paracetamol.
Ja, ja. Oder so. Was hatten wir noch? Also klar, statt abnehmen, abholen und der Videorekorder, der holt nicht mehr auf. Genau, ist ja wie beim
Album. Ja, genau. Ja, und das ist wie beim Album, genau. Die, nehmen, die holen ein Album auf.
Da, ja. Also tut mir leid an alle Leute hier, aber das ist einfach falsch. So, das funktioniert so nicht.
Wir haben natürlich auch unsere Hörer. Wir holen ja extra hier gerade einen Podcast für die Hörer auch im Saarland auf.
Ja, genau.
Ja, sorry, jetzt ist jetzt genug Saarland-Gebäsche, sonst das ist ein 16. unserer Hörerschaft wahrscheinlich. Ne?
Wo waren wir denn? Ach ja, Radio waren wir eigentlich. Nee, ich finde
genau,
auch, es gibt halt auch, steht und fällt, finde ich, auch mit den Leuten, die Sendung machen.
Mhm.
Und auch einfach mit dem, was der Sender, was das Ziel ist. Ne? Also willst du jetzt nur unterhalten oder soll auch noch ein bisschen Info mit rein? Oder willst du eher dich auf Musik konzentrieren und so? Und deswegen finde ich eigentlich immer cool, wenn so ein Sender mehrere Sachen abbildet. Also, dass die zum Beispiel, wenn es abends so eine spezielle Sendung gibt. Ich habe früher immer das Ding Lautstark gehört mit Christiane Falk.
Ja.
Das war eigentlich immer ganz cool. Oder ich glaube, der hier 1 Live Plan B.
Ja.
Gab es ja auch ganz lange.
Ja.
Und es war mega.
Aber das fand ich, das wurde ja irgendwann dann auch, also das war ja dann irgendwann auch nicht mehr so, ich sag mal, Alternative Rock, so, sondern das wurde ja dann irgendwie auch so alles,
die
was.
Haben auch Leoniden gespielt.
Nee, aber das wurde halt irgendwann alles, was nicht Mainstream ist. Und dann kam da halt auch wirklich so Sachen, wo ich dachte, ja, okay, damit kann ich jetzt halt auch nichts mehr anfangen, irgendwie so. Also, da wurde mir ich meine, wahrscheinlich ist es aus deren Sicht die richtige Entscheidung gewesen. Jetzt für mich war das halt einfach so, okay, warum soll ich die Sendung jetzt noch hören, wenn ich mir da auch Kram anhören muss, auf den ich einfach keinen Bock habe, so, ne? Also, ne, und dann, ich glaube, mit Streaming-Diensten hat das Radio halt auch noch mal schwerer, weil theoretisch merkst du halt, du brauchst eigentlich niemanden, der dir irgendwelche Sachen empfiehlt, so, sondern das kann Algorithmus tatsächlich genauso gut, mehr oder weniger, so. Wobei das natürlich dann wieder so ein Ding ist, dass einen in Richtung, also das drückt dann einen in so eine Richtung, wo dann Sachen, die vielleicht links und rechts abseits der eigenen Scheuklappen passieren, dass man die dann gar nicht mehr mitbekommt. So, ne? Dass du nur, sag ich mal, in deiner Bubble da wieder sitzt und dann einfach Bands gar nicht mitbekommst, die dir vielleicht total gut gefallen, weil sie halt irgendwie, also ich sehe es halt an meinem Spotify-Account, den ich halt einfach auch viel beruflich nutze. Ne? Also ich, keine Ahnung, wenn es dann irgendwie heißt, ey, ist Band XY ein Thema für euch im Fuse, dann höre ich mir halt erstmal bei Spotify an. So. Und dementsprechend ist mein Spotify komplett verwirrt von meiner, von dem, was ich so höre. Also weil, ja, ich hatte ja mal so vor 2 Jahren oder so eine krasse Classic-Rock-Phase und Yacht-Rock, wo ich halt ganz viel so Hall & Oates und sowas gehört habe und hier Fleetwood Mac und so, was ich jetzt total geil fand. Es ist auch mega. Und also das taucht halt irgendwie ständig dann jetzt durch den Algorithmus auf, aber dann halt auch so Deathcore, den ich eigentlich überhaupt nicht privat höre, sondern weil ich einfach irgendwie reinhöre und Death Metal und so und dann aber auch wirklich die Sachen, die ich wirklich höre. Und irgendwie so, also das ist all over the place irgendwie.
Ja, bei mir ist es seit wir haben hier so, wie nennt man das jetzt, ohne dass das Ding angeht?
Ja, okay.
Sprachassistenten.
Ja.
Und da laufen halt dann auch, also da ist mein Spotify mit verbunden und wir haben sehr oft Playlisten laufen, einfach irgendwelche random, ne, oder man spielt mal aus Versehen irgendwas an, weil das nicht richtig versteht. Und mein Release-Radar ist jetzt halt wirklich auch schon komplett im Eimer. Ich krieg nichts mehr angezeigt, was mich interessiert, außer vielleicht so 2 Songs und der Rest ist halt echt so Playlisten-Zeugs.
Ja. Ich finde halt, dass der Release-Radar, also jetzt meistens, wie soll ich sagen? Also ich kriege die Sachen einfach schon vorher mit, irgendwie durch diese Promo-Dinger und so. Da weiß ich halt meistens, ey, morgen kommt Song XY und so. Ne? Und das teile ich ja auch immer über den Instagram beim Fuse so. Und bevor das dann halt bei mir im Release-Radar, da sind dann Sachen drin, die sind so, schon so eine Woche alt, so ungefähr. Die bleiben ja so lange da drin.
Ja.
Irgendwie, wo ich dann immer denke, so, yo, yesterday's news, so ein bisschen. Ne? Irgendwie, da kriege ich selten irgendwie was Neues mit, muss ich tatsächlich sagen. Also darüber. Eher dann irgendwie über meine ganzen anderen Kanäle, weil die dann doch irgendwie schneller sind. So.
Aber hier ist jetzt gerade eine gute Überleitung zu den News.
Stimmt. Also, glaube ich. Ich weiß noch nicht so genau, was du...
Ja, ich habe sie schon in meinem Kopf, ist sie schon da.
Okay, hervorragend, geil. Dann kommt jetzt hier der Jingle. So, Britta, bin ich mal gespannt auf deine Überleitung.
Ja, geil. Also in meinem Release-Radar hat sich aber trotzdem 1 Song gefunden, beziehungsweise sogar 2, die neu sind und die mich sogar interessiert haben. Und zwar um Himmels Willen. Und zwar haben Creeper eine Cover-EP rausgebracht und unter anderem mit einem Song namens Pet Sematary. Der war im Release-Radar. Und diese EP ist jetzt eben auch draußen. Ich habe leider vergessen, wie viele Songs drauf sind. Ich glaube 3 oder 4 Cover-Songs.
Ja, irgendwie sowas, ne?
Die jetzt einfach, ich glaube, Akustikversionen sind das auch alles, die einfach noch mal jetzt so vor Spaß haben, die glaube ich, Corona-mäßig rausgehauen. Ja, also ich mag die Band ja immer noch eigentlich sehr gerne, auch wenn mich das letzte Album nicht so interessiert hat. Aber, oder
schade,
nicht so gekriegt,
ne?
Hat. Ja, das ist echt schade, aber ja, der hat halt trotzdem einfach eine schöne Stimme, ne?
Und das sind 3 Songs. Es sind 3 Songs. Die Platte heißt Sounds from the Void. Pet Sematary, My My, Hey Hey, Out of the Blue und Spiders in the Hair. Da weiß ich jetzt gar nicht genau, von wem die im Original sind. Pet Sematary ist aber auch der mit Abstand am meisten geklickte Song da auf der Platte.
Ja.
Aber als ich eben Creeper hier eingegeben habe bei Spotify, also C-R-E-E, da wurde mir nicht Creeper vorgeschlagen, sondern nee, Creedence Clearwater Revival, was halt wieder auf meine Classic-Rock-Phase irgendwie vor 2 Jahren zurückzuführen ist. Und ich habe da eine sehr geile Playlist gemacht, die heißt, also das ist irgendwie jetzt die Kampfsport Aftershow-Playlist oder so heißt sie jetzt. Die verlinke ich mal. Die kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr mal so Bock habt, einfach auf so, ey, ohne Scheiß, ich habe schon von vielen Leuten gehört, wie gut diese Playlist ist für so Daily, ja, das auch, aber auch so für so Roadtrips oder für so Sachen, die man so alltäglich irgendwie erledigt irgendwie, ne? Also ich habe tatsächlich schon von jemandem gehört, die auf einem Roadtrip durch Australien gehört hat mit irgendwelchen wildfremden Leuten und die haben die halt total gefeiert, so. Also von daher, das ist, also da kann sich jeder drauf einigen, sage ich mal. So, die tut keinem weh und es sind trotzdem geile Hits drauf, so. Also kann ich empfehlen, meine Playlist. Da, ich poste die mal hier in den Kommentaren. Oh Gott, ey. So, ja, und was ist dein zweites Thema?
Ach so, genau, die andere Single war eine Single von Tradewind. Ich habe gerade vergessen, wie der Song hieß. Moment.
Das ist ja die Band von Stick to Your Guns Sänger.
Genau,
Jesse Barnett.
Der Song heißt Bishop.
Eine seiner Bands.
Genau, eine Bishop, seiner Bands. Genau. Und ich weiß gar nicht, wann das erste Album rauskam, aber das hat mich irgendwie so ein bisschen, da war ich late on the track, hatte aber irgendwie in Playlisten bei Spotify plötzlich Songs davon drin und fand die irgendwie ganz cool, obwohl ich auch jetzt nicht so ein Stick to Your Guns Fan bin, so. Also ist mir relativ Rille. aber das Straight Wind Album fand ich sehr gut und deswegen habe ich mir den neuen Song auch direkt angehört. War ein bisschen belanglos, aber vielleicht kommt noch was anderes hinterher. Hast du den gehört? Oh.
Nicht wirklich, muss ich sagen. Ich bin da jetzt auch nicht so drin. Ich folge Jesse Barnett irgendwie bei Instagram. Ich finde den Typ extrem spannend. Ich habe da ja auch zum ersten Mal da so ein bisschen Gegenwind bekommen bei dem Interview mit Stick to Your Guns, weil der ist halt, der ist sehr outspoken, sag ich mal, was seine politische Einstellung angeht. So. Und damit eckt er natürlich auch ein bisschen an. So. Also er ist ultra links, so, ne? Das ist so, das ist wirklich großer Karl-Marx-Fan und hängt das auch irgendwie raus. Und das als Ami ist natürlich eh so ein Ding, ne? Also er legt sich auch ständig in Kommentaren mit irgendwelchen Leuten an. Aber ich finde den halt, also zum einen finde ich, dass Hardcore solche Leute braucht, so, und die nicht halt jedem irgendwie nach dem Mund reden, so ungefähr, und ein bisschen ihre Meinung da sagen und ja. Einfach machen, was sie wollen, so ein bisschen, also beziehungsweise die so streitbar sind, so, ne, irgendwie, und das, also wir haben in der Band, bei uns haben wir halt diesen Spruch, man braucht Feinde, um sich an denen zu reiben, so, ne, so ein bisschen, also man muss so ein bisschen, ja, und das finde ich halt bei Jesse Barnett, finde ich das relativ spannend. Und das ist einfach ein spannender Typ, ob man den jetzt mag oder nicht, ob man seine politische Einstellung mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich tue mir insofern ein bisschen schwer, weil ich natürlich dann, es gibt natürlich dann so Leute wie Phil LaBonte von, wie heißt die Band nochmal? Also eine Metalcore-Band, All That Remains. Der ist quasi der Gegenentwurf, so, ne? Also der ist quasi das, was Jesse Barnett ist, nur auf der, ich will nicht sagen, der ist jetzt kein Nazi oder sowas, ne? Aber der ist schon sehr, der ist eher auf der Right-Wing.
Konservativ.
Der ist halt großer Fan von seinen Waffen und von Trump und von Amerika, und Jesse Barnett ist halt linker Karl-Marx-Fan irgendwie so, ne? Das finde ich halt extrem spannend. Dass es solche Leute halt, also dass es solche Leute gibt. Für mich ist halt, ich bin natürlich dann politisch auch viel, viel näher an Jesse Barnett, so, so eindeutig. So, von daher, ja, finde ich, das ist ein, ich finde ihn einfach spannend, so als Persönlichkeit irgendwie. Mhm. Keine Ahnung. Ja.
Ach so, eine News, die ich noch drauf geschrieben habe, ist, dass Slipknot ein neues Album angekündigt haben. Also wann das kommen wird und was überhaupt, ist jetzt irgendwie, glaube ich, noch nicht so klar. Aber sie sind auf jeden Fall im Studio und sind dann was dran. Ja,
ich muss jetzt sagen, wenig überraschend, einfach weil wir anderthalb Jahre Pandemie hatten. Und ich glaube, jeder gerade
ein neues
Album.
Jeder ist
gerade. Also jeder hat entweder ein Album aufgenommen oder hat Songs geschrieben. Oder die Band hat sich aufgelöst. So. Also wer jetzt irgendwie wenn die Pandemie vorbei ist irgendwann mal, ich Klopf auf Holz. Also wenn da nicht jeder mit einem neuen Album um die Ecke kommt, dann muss man sich fragen lassen als Band, was habt ihr eigentlich gemacht? So, ja. So ein bisschen. Ja, so von daher. Gut, soll ich mal die restlichen News so ein bisschen durchgaloppieren?
Yes.
Hier? Weil, genau. Es gab einen weiteren neuen Nathan Gray Song, dem Boyz II Fire Frontmann. Der hat zusammen mit Blackout Problems was gemacht, was aus dieser Reihe ist mit verschiedenen Musikern, die er jetzt irgendwie zusammenarbeitet oder da zusammen irgendwelche Sachen macht. Da gab es ja schon mit Frank Turner einen Song, den ich leider so ein bisschen dahinplätschern fand, muss ich sagen.
Stimmt, da haben wir auch drüber geredet im Podcast, glaube ich.
Genau, ne? Genau. Ja. Und dann gab es ja noch einen Song mit Red Tape Parade, hier dieser deutschen Punkrock-Band. Das ist wahrscheinlich eher was für die ältere Generation. Deren Sänger Wautz ist halt schon vor Jahren verstorben, leider. Und ist aber die Band, also wenn mich nicht alles, ich weiß nicht, ob Euse da selber mitgespielt hat, das ist ja quasi der Label-Boss von End Hits Records, und Tourmanager von Boys Hits Fire und so. Also die sind auf jeden Fall da sehr eng verbandelt. Und ich glaube, Boys Hits Fire und Red Tape Parade haben auch zusammen Shows gespielt. Da gab es halt auch so ein Ding. Und jetzt haben halt Blackout Problems ebenfalls einen Song mit Nathan Gray gemacht, der auch echt, ja, der ist auch echt okay irgendwie. Also es ist halt, ich mag die Jungs von Black Problems ja total. Diese elektronische Richtung, die da teilweise einschlagen, ist nicht mein Cup of Tea, aber das ist auch, also, aber ich habe massiven Respekt davor, was sie machen und wie gut die das machen und wie sehr die so alles auf diese Band setzen und die nach vorne bringen. So, da habe ich halt massiven Respekt vor. Das sind halt echt gute Jungs. Ist eine gute Band. Ja, das muss ich einfach so stehen lassen. Irgendwie. Ja. Also da lasse ich nichts Schlechtes dran kommen irgendwie. Aber ja, der Song ist okay, so fand ich jetzt irgendwie. Von daher. Mhm. Und ich finde es halt die Idee einfach spannend, irgendwie, dass er da mit verschiedenen Leuten was macht.
Ja, es passt, vielleicht wollten wir nicht mal eine Folge mit den besten Features machen.
Stimmt, das haben wir irgendwo stehen, ne? Ja, ja. Ich sehe es auch gerade vor mir. Das ist auch ein gutes Thema. Ja, ich würde dann einfach, dann gibt es neue Songs von Chunk, No Captain Chunk, dem chunkiesten Bandnamen der Welt.
Das ist so ein dummer Bandname, ne? Naja.
Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
Ich glaube, ja. Ich glaube, da habe ich was, ne? Ähnliches gesagt, wahrscheinlich.
Ich meine auch. Nee, das ist ja aus einem Film, ne? Das weißt du.
Nee. Ja, dann okay, haben wir vielleicht doch nicht drüber geredet.
Das ist aus den Goonies. So. Und da du aber nicht, nee, du bist ja auch nicht in den 80ern groß geworden. Nee. Deswegen ist halt absoluter 80er Kultfilm wie Ghostbusters oder sowas. Also wirklich auf einem Level. Aber französische Band machen hier so, früher hat man mal kurze Zeit lang gesagt Easycore, also so Four Year Strong und Konsorten, dieses sehr poppige, aber dann halt auch Breakdowns. Aus Frankreich tatsächlich. Und ich bin davon überzeugt, wenn die Amis wären, wären die viel, viel größer. Nee, weil die einfach, also, um in Jugendsprache zu bleiben, die ownen diesen Sound so hart. So. Sorry, aber die wirklich, das ist so, keine Ahnung, das ist so die Blaupause. Und da gibt es auch noch eine zweite Band, da komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, die viel, viel kleiner sind, aber die halt auch so diesen Sound fahren. Und ja, das ist halt, weißt du, wo andere Bands dann so ein bisschen meinen, sie müssen sich weiterentwickeln und wo Four Year Strong dann vielleicht auch so, ja, so ein bisschen, also die haben halt dann irgendwie ihr großes Album in dem Stil gemacht, so, und dann aber ihre Trademarks ein bisschen irgendwie runtergeschraubt und sich mehr in eine andere Richtung geöffnet. Nee, ey, die machen halt einfach, die ziehen das halt knallhart durch, irgendwie so, ne, diesen Sound. Und das ist halt geil, so, das ist halt Fanservice pur, irgendwie, ne, wenn du auf den Sound stehst, so, dann kriegst du halt genau das, was du haben willst und das auf einem wirklich sehr hohen Qualitätslevel. Mhm. Und ich finde, für eine französische Band hört man keinen großen Akzent raus. Das muss man ja auch immer sagen.
Das wäre auch unangenehm.
Ja, geht so, ne?
Ich weiß, das ist doch nicht ernst gemeint.
Ja, kann ja auch
sehr sympathisch sein.
Genau. Hm. Nee, das ist so, genau, was ich dazu sagen kann. Da gab es zwei neue Songs, neues Album ist auch angekündigt für nächsten Monat, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, werden wir auch im nächsten Heft haben. Also habe ich hier schon auf meinem Planer stehen. So. Dann gab es einen neuen Theme-Song zu Final Fantasy Online, den der Architects-Sänger Sam Carter eingesungen hat.
Aha. Ja. Faszinierend. Zu welchem Final Fantasy?
Online, also zu Final Fantasy 16 Online und da zu einem DLC-Erweiterungspaket oder so. Okay. Ja, ey, super weird. Ich bin auch überhaupt nicht, also wir sind ja beide schon Videospiel-affin, aber ich glaube, wir sind beide nicht so Online-Spieler, oder?
Nee.
Also bist du, ja.
Nee.
Und, ey, keine Ahnung, Final Fantasy bin ich halt auch irgendwie mit 10, glaube ich, ausgestiegen oder 11. Die Online-Teile habe ich nie gespielt und, aber ja, ey, finde ich ganz interessant, so, also dass er sowas macht.
Ja, genau. Das ist echt ganz witzig.
Ja, ist echt, ja, kann man machen. Ähnlich nerdy wird es dann mit Mastodon. Die haben einen Song gemacht für diesen, wie heißt er, ja, irgendwie Dark Knights oder sowas. Ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall für einen DC Comics Soundtrack. Mhm. Der ist auch sehr rocklastig, sage ich mal, aber so die einzige, also wenn ich richtig in Erinnerung habe, so, ich habe irgendwo die Tracklist gesehen, da ist das mit der einzige metalige Song, so, also Rock im Sinne von, ja, das ist dann auch wieder so ein bisschen mainstreamiger Radio-Rock.
Ja.
Keine Ahnung.
Ah, ja.
Genau, so. Und dann als letzte News, so, das ist was sehr, sehr schades, trauriges. Der Gitarrist von Pale aus Aachen ist verstorben. Da gab es gestern, also zum Aufnahmezeitpunkt gestern, eine News von der Band selber. Die hatten irgendwie vor einiger Zeit einen Instagram-Account angelegt. Das hatte ich auch mal irgendwie, glaube ich, selber gepostet oder da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Genau, dass sie irgendwas anteasern. Und das hat sich auch insofern bestätigt, dass da drin stand, dass sie auch gemeinsam noch Musik aufgenommen haben und aufnehmen wollten, weil abzusehen war, dass der halt erkrankt ist, unheilbar so. Und ja, jetzt ist er leider verstorben. Was ich persönlich echt extrem traurig finde, weil erstmal, klar, es ist halt eine Band und die wirklich auch die deutsche Musiklandschaft irgendwie Anfang der 2000er irgendwie geprägt hat, irgendwie was diesen Emo-Indie-Rock anging. Auf der anderen Seite haben wir einfach auch mit denen mehrfach Shows gespielt, sei es mit Fire in the Attic, also mit meiner alten Band, oder mit Summer's Last Regret, meiner alten Band. Und also so lange ist das halt schon her und so lange verbindet mich da auch irgendwie was. Ich weiß gar nicht, ob die genau wissen, wer ich bin, so, weil das halt einfach ewig her ist und wir einfach ein paar Shows nur miteinander gespielt haben, aber das ist, ja, ne, also ich habe da einfach bis heute so Erinnerungen an diverse Shows. Also ich habe die mal in Bonn. Kennst du das Joey's Apartment noch in Bonn? Sagt dir das was?
Nur vom Namen her. Ich glaube, da war ich nie.
Okay, das ist so eine kleine Eckkneipe gewesen am Stadthaus. Da ist heute ist da ein Laden drin, wo du dir Autonummernschilder machen kannst.
Und beim Stadthaus halt so, ist aber auch das Bla, ne?
Ja, genau. Und quasi auf der anderen Seite vom Bonner Stadthaus ist so eine kleine Eckkneipe gewesen namens Joey's. Da haben wir so Anfang der 2000er immer rumgehangen, weil da die Leute, die da gearbeitet haben, halt auch so Emo-Heads waren. Da lief halt immer nur irgendwie Get Up Kids und so ein Kram und Boys Heads Fire. Und ja, das war halt eine mega coole Kneipe. Und da waren auch Shows, obwohl das Ding halt, also da hast du keine vier Leute mit Schlagzeug auf eine Bühne gekriegt, so ungefähr. Ne? Und dann passten da vielleicht 60, 70 Leute rein, da war das wirklich schon brechend voll. So. Also wirklich so. Und da habe ich die halt auch ein, zwei Mal gesehen. Und das ist somit eine der intensivsten Shows, die ich in dem Laden je gesehen habe, waren da auf jeden Fall Pale. Und ja, das ist, hat mich tatsächlich sehr traurig gemacht, muss ich sagen.
Ja, da kann man nur sagen, irgendwie herzliches Beileid an alle Angehörigen, Freunde.
Voll. Das ist so. Und ich habe ja auch mit dem Buddy mal so ein Steady-Podcast zu einer Platte gemacht, von denen genau, wer will, kann sich das ja auch nochmal anhören. So, vielleicht stelle ich das einfach auf öffentlich. Dann kann man sich da, dann verlinke ich das, stelle das auf öffentlich. Weiß ich gar nicht, ob ich das nachträglich kann, aber ich glaube schon. Und dann, oder ich hänge es hier hinten dran, ich habe die Folge ja noch so. Das mache ich. Ich hau die als Bonusfolge hier hinten dran, dann könnt ihr die Pale-Folge noch mal zusätzlich hören, die wo wir über das Album sprechen oder über die Band und da geht dein Handy.
Du hast diesmal wieder ein Interview beigesteuert. Ich glaube, ich muss bald mal wieder nachliefern. Was hast du denn für ein Interview vorbereitet?
Ich habe mit Rising Insane bzw. deren Sänger gesprochen. Und das war ein ganz interessantes oder ein aufschlussreiches Interview, weil die Band hat jetzt eine neue Single rausgehauen. Das hätten wir eigentlich auch in die News packen können, aber hier passt es ja eigentlich besser hin. Mental Live. Und das war tatsächlich ein ganz, ganz spannendes, interessantes Gespräch, weil ich mich da auch so ein bisschen vorher so rückversichern musste. Da geht es halt um warte mal, jetzt komme ich wieder nicht auf den deutschen Begriff. Auf jeden Fall um PTSD, das wird den meisten was sagen, also posttraumatische Belastungsstörung, so ist es auf Deutsch. Unter der nämlich der Sänger oder mit der Sänger so ein bisschen zu tun hat, nachdem er ein Familienmitglied verloren hat. Und da geht es halt so ein bisschen drum in dem Interview. Also ich fand es echt ein ganz, ganz interessantes, spannendes Interview und wir reden halt viel über diese Themen. Was ihn da beschäftigt, was da genau vorgefallen ist, wie er das erlebt hat und so. Und an der Stelle möchte ich halt dann auch entsprechend natürlich eine kurze Triggerwarnung aussprechen, wobei ich mir jetzt da auch gar nicht so sicher bin. Also es geht halt, wie gesagt, da ist jemand verstorben und es geht so ein bisschen um psychische Erkrankungen, Depressionen und so weiter.
Die Timecodes findet man ja immer in der Beschreibung, dann
kann man das
seht ihr ja, wo ihr wieder einsteigen könnt, ja.
Genau. Ja, und ich würde sagen, dann hören wir da einfach mal rein, oder? So, herzlich willkommen zum Interviewteil des Podcasts. Ich habe wieder einen Gast bei mir. Stell dich doch mal kurz vor, wen habe ich in der Leitung?
Hi, ich bin Aaron von der Band Rising Insane. Wir machen Metalcore, Post-Hardcore und kommen aus dem Bereich Oldenburg-Bremen.
Wenn mich nicht alles täuscht, seid ihr mit eurer letzten Platte ziemlich gut bei uns abgeschnitten. Ne? Kann das sein? Ich meine, ihr werdet da so in der Top 5 oder sowas gelandet. Täusche ich mich da gerade?
Top 5 klingt auf jeden Fall geil. Okay. Ich kann mich erinnern, dass wir ziemlich begeistert waren von den vielen Feedbacks. Also wir haben wirklich gute Rezensionen, wirklich gute Kritiken bekommen. Da ist man so ein bisschen, ja, ich sag mal, überwältigt erstmal. Aber ja, kann gut sein auf jeden Fall.
Ja, ja, allgemein.
Ich hab ganz nach vorne geschossen.
Allgemein ist das ja, hat das ja doch ziemlich eingeschlagen irgendwie damals. Ne? Ich habe ja auch dieses Impericon-Ding damals gewonnen, glaube ich. Hab da echt irgendwie ein bisschen Wirbel um die Band irgendwie erschaffen können. So.
Das war echt eine verrückte Zeit. Also man ist ja erst so ein Putzi halt eben. Wir haben unsere Shows hier rund um Oldenburg und so gespielt, das lief immer alles super und dann haben wir in das Voting mit rein und haben am Ende dann den Jurypreis sozusagen gewonnen, den Gig beim Impericon Leipzig. Ja, und ab da ging es auch irgendwie dann steil bergauf. Dann kam noch die Support-Tour für NSOK mit dazu, durch Deutschland und Österreich. Und das war so ein, ja, ich sag mal, so eine Zeit, da hat sich so einiges aufgebaut.
Ja, absolut. Jetzt ist ja, jetzt ist wie bei wahrscheinlich vielen Bands so ein bisschen Leerlauf gewesen. Das habt ihr ja dann auch entsprechend genutzt, um neue Musik zu machen, wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Wir haben zum einen angefangen, so akribisch angefangen, das dritte Album zu produzieren und haben vom zweiten Studioalbum von Porcelain haben wir eine kleine Akustik-EP veröffentlicht. Einfach so ein bisschen, wie gesagt, ne, um diese Zeit so ein bisschen zu füllen. Und wir haben eine Cover-EP aufgenommen, die nennt sich Recover. Da sind 4 Cover-Songs drauf und da war auch unter anderem Blinding Lights mit bei, wo wir, ich sag mal, ganz gute Zahlen generieren konnten.
Ja gut, das glaube ich so bei so einem Song. Ja, lass uns mal, weil du ja gerade gesagt hast, ihr arbeitet gerade am neuen Album oder da ist die Arbeit ja wahrscheinlich auch schon relativ fortgeschritten, weil wir haben ja eine neue Single von euch jetzt zu hören bekommen. Mental Live ist online gegangen, beziehungsweise, also wenn wir das veröffentlichen, ist der Song online, ja. Der ja ein relativ spezielles Thema irgendwie das aufarbeitet, nämlich PBTS. Ich muss gestehen, ich musste erstmal kurz googeln und bin dann über PTSD gestoßen. Also die englische Bezeichnung ist einem viel geläufiger. Ja. Ne? Ging euch das auch so oder ging dir das auch so, als du das gehört hast das erstmal?
Tatsächlich nicht. Also okay. Ich habe im Rahmen von meinem Studium haben wir so auch mit Stressbewältigung zu tun gehabt. So, das war ein ganz normales so ein Nebenfach sozusagen, ne? Wenn man der Stress zu viel wird, was ja heutzutage eben sehr, sehr viel ist. Und da hat man auch so einen kurzen Abstecher zu PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung gemacht und halt mal eben so zu behandeln, was da so die Auswirkungen, die Auswirkungen eigentlich so sind. Ne? Mhm. Deswegen war mir der Begriff schon so einigermaßen geläufig, sag ich mal so.
Mhm. Also für mich hat das so ein bisschen, also mein Gedanken war so, ey, das ist wieder sowas, was glaube ich in vielleicht im englischsprachigen Bereich oder in den USA ein viel präsenteres Thema ist als noch in Deutschland. So, also weil dieser englischsprachige Begriff viel geläufiger ist. So, ne? Also da hatte man irgendwie, ging mir jedenfalls so, ich hatte direkt ein Bild irgendwie vor Augen, so, ah ja, okay, das habe ich schon mal gehört im Zusammenhang mit Soldaten, die aus dem Krieg zurückgekehrt sind oder sowas. Ne? Das ist so das Klassische, glaube ich, was einem da einfällt, ne?
Ja, genau. Wenn man noch im Englischen ist, dann kann man auch hier an Mike Shinoda von Linkin Park denken. Der hat nach Chesters Tod hat eine EP veröffentlicht, der ist Post-Traumatic.
Ah ja.
Genau. Und das trifft das Thema eigentlich auch ziemlich genau.
Ja, und das zeigt ja auch schon, dass es jetzt nicht was ist, was sich nur auf dieses Soldaten kommen aus dem Krieg zurück Thema irgendwie beschränkt, sondern dass es halt viel breiter gestreut ist. So, ne?
Genau.
Ja. Okay. Da wäre natürlich dann so irgendwie die Frage, weshalb habt ihr dieses Thema so herausgezogen oder für euch in den Mittelpunkt gestellt und was ist so eure oder dein persönlicher Bezug zu dieser Erkrankung?
Da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen ausholen. Jetzt wird es tatsächlich auch ein bisschen so der, kommt so der diepe Part. Mhm. Also zu Porcelain, da muss ich, wie gesagt, ich hole aus und gehe mal zu Porcelain zurück. Meine Schwester ist 2017 an Brustkrebs erkrankt und hat den Kampf 2018 leider verloren. Mhm. Und wir haben sie halt auf diesem letzten Weg begleitet und so weiter und so fort. Und ich habe mit Porcelain das Ganze alles so verarbeitet. Und da ist so unter anderem so Last Fragments, einer der Singles auch, so einer der krassesten Texte, die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt geschrieben haben, weil die ziemlich, ja, persönlich und auch teilweise, ich sag mal, intim gewesen sind. Und jetzt dieses das neue Album, was jetzt kommt, ja gut, wenn ich Texte schreibe, sind die immer sehr, sehr persönlich, die gehen immer ziemlich tief so in das Emotionale auch mit rein, weil dafür sind Texte schreiben auch irgendwie da, ne? Dass man sich so ein bisschen selbst entdeckt, sich so auch selbst, ich sag mal, findet beim Texte schreiben. Und ich habe halt, wie gesagt, aus meiner Gefühlswelt herausgeschrieben und habe dabei so gemerkt, so, ja, das belastet mich halt alles immer noch, ist ganz klar. Und dementsprechend habe ich, wie gesagt, dann auch dieses Posttraumatische halt in den Texten viel verarbeitet.
Okay. Hast du denn jemals irgendwie gedacht oder so, dass so eine Erkrankung dich persönlich treffen könnte? Also, dass du da so mit anderen Worten so, kann das jeden treffen?
Ja, das ist tatsächlich so das Ding. Ich habe mal gesagt, so sowas war unbekannt für mich. Ne? Ich hatte bis zum Jahr, sag mal, 2017 so ein super unbeschwertes Leben. Es ging immer allen Leuten gut, alle waren putzmunter. Ich hatte irgendwie keinen Fall von einem Kumpel, der irgendwie im Autounfall gestorben ist. Ich hatte keinen Onkel, der irgendwie in Afghanistan ist und da nicht mit klarkommt. Oder es gibt ja tausend Sachen, die einem das Leben zerschießen können. Ne? Ich habe keinen Papa, der plötzlich arbeitslos geworden ist. Es ist alles so ein super Leben, was immer alles glatt lief halt. Ne? Und man fühlt sich so ein bisschen in Sicherheit und bums, kommst nach Hause aus dem Urlaub und hörst halt eben, ja, deine Schwester ist an Brustkrebs erkrankt. Ne? Das kann halt von einer Sekunde auf die andere wie so ein Fingerschnippen, kann dein ganzes Leben sich verändern. Und ja, da habe ich so die Erfahrung gemacht, jo, es kann halt immer was passieren, aber bis es passiert, fühlt man sich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ist nicht unantastbar, aber im Prinzip ist es so.
Ja. Wie hast du denn irgendwie, also als das so, als dir das so klar war, wie hast du das so zu Beginn erlebt? So, war das dann auch sowas, also ich finde, bei dem Bereich wird halt oft darüber geredet, dass so diese ganze Mental Health Geschichte immer mit so Stigmatas verbunden sind und so. War das für dich auch so ein Empfinden oder war dein Umfeld so, dass du gesagt hast, das ist gar nicht so, ja, dieses klassische so, jetzt stell dich doch mal nicht so an, dieser Ratschlag so, ne? Das ist ja so ein Ding, was man ja gerne mal irgendwie hört, so, wo man aber auch denkt, so, ja, ey, damit hilft man halt keinem. So. Also hast du dich jemals in so einer Situation gefühlt, dass du sagst, ich werde nicht richtig verstanden?
Naja, ich gehe da gerade mal die verschiedenen Umfelde um.
Felder?
Plural, Umfelde? Keine Ahnung. es gibt halt eben, sag ich mal, Gruppen, da habe ich drüber gesprochen, wie zum Beispiel meine Familie oder halt auch eben in der Band. Mhm. Aber halt eben auch so Orte und Plätze, da spreche ich halt eben nicht darüber, also zum Beispiel auf der Arbeit. So. Das hat da einfach nichts zu suchen. Und das halt eben dann auf der Arbeit sprichst du halt eben nicht darüber, aber man kommt dann trotzdem auf diese normalen so Stammtischparolen, sag ich mal, ne? Wenn es um irgendwelche anderen Kollegen geht, die jetzt, sag ich mal, einen Burnout haben oder so, dann wird immer schnell gesagt, ja, soll sie mal nicht so anstellen und letzte Woche habe ich noch gesehen, da war er putzmunter und so, kann mir doch keiner erzählen, dass dem das schlecht geht, ne? Da merkt man schon so, dass da noch so ein bisschen, ich sag mal, Aufklärungsbedarf ist.
Ist das vielleicht auch so ein, also ich meine, ist wahrscheinlich, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch so ein deutsches Ding, so, ne? Wir sehen es ja auch gerade in der Pandemie, so, alle müssen zu Hause bleiben, aber bitte schön weiterarbeiten und ins Büro. Und also Arbeit ist so super, das super Wichtige. Und wenn du dann eine Erkrankung hast, die, sag ich mal, von außen nicht sichtbar ist, so dann ist das genau das, was ich mit diesem Stigmata meinte. Also ich kenne es halt auch, ich bin vom Beruf Krankenpfleger, so, das ist ja auch so ein Ding, wo Burnout irgendwie auch ein ganz großes Thema ist. So. Also jetzt mal kurz die Brücke dahin zu schlagen. Und das sieht man halt auch nicht. Und dann erlebe ich halt auch manchmal so, dass dann Kollegen sagen so, ja, okay, jetzt hat irgendwie Kollege XY sich schon wieder krank gemeldet. So, wir müssen jetzt die Schicht übernehmen. Ja, cool. Irgendwie, ne? Ohne zu sehen, genau, was dahinter steckt. So, ne?
Das ist, viele Leute vorverurteilen ganz schnell Sachen, die sie halt eben nicht sehen können. aber man kann halt eben nicht in Personen reinschauen. Und ich sag mal, wenn man in einem Umfeld arbeitet, wo man sich sowieso nicht so gegenüber den Kollegen halt so mega öffnet, so mental, was ja aber auch eigentlich noch mal eigentlich komplett normal ist. Ich meine, ich sage jetzt nicht zu jeder x-beliebigen Person, ey, pass auf, ich fühle mich nicht so gut, irgendwie alles ist nur noch schwarz-weiß und ich fühle mich leer und ich habe keine Kraft mehr und so. Das sage ich ja auch nicht zu jedem. Ne? Dann guckt ihr mich ja auch an und sagt, ja, was erzählst du mir das jetzt? Ja. Also das ist halt so, deswegen finde ich es auch immer total bescheuert, wenn so Leute auf der Arbeit über einen sprechen und sich fragen, ja, was ist denn mit dem, der, was hat denn der, warum ist der schon wieder zu Hause? Ich denke mir so, Leute, Alter, ihr wisst nicht, was mit dem los ist. Ihr seid nicht so gut mit dem befreundet, dass es sich euch gegenüber öffnen würde. Deswegen hat man gar kein Recht, darüber irgendwie zu urteilen.
Ja, absolut. Jetzt ist es ja so, dass bei PBTS also Symptome werden da ja häufig über Trigger ausgelöst. Das ist ja auch was, irgendwie, wo man jetzt einfach vermehrt sieht, also die Leute achten mehr drauf, es gibt immer Triggerwarnungen, bei vielen Sachen in Social Media oder in Magazinen. Wir versuchen da beim Fuse auch drauf zu achten, irgendwie zum Beispiel. Mhm. Wie ist das für dich? Also hast du deine Trigger irgendwie, also weißt du genau, was ist und versuchst dich denen auch also aktiv nicht auszusetzen? Oder wie gehst du mit damit um, so in, sag ich mal, im Alltag?
Ich musste tatsächlich erstmal lernen, dass es sowas wie Trigger halt eben gibt. Ich habe das alles gar nicht so richtig wahrgenommen, dass es halt eben Sachen gibt, die mich jetzt speziell an die Zeit mit meiner Schwester oder an den Tod meiner Schwester eben so erinnern, und musste erstmal lernen, ey, wenn du jetzt da und da bist und du riechst zum Beispiel bestimmte Gerüche oder du siehst bestimmte Blumen, weil meine Schwester war total vernarrt in ihre Blumen im Garten und so, dann habe ich immer gar nicht gewusst, so dass mich das gerade triggert und im Unterbewusstsein ich dadurch halt extrem traurig werde, so wo ich dann frage, warum fühle ich mich gerade so? Mhm. Aber mittlerweile weiß ich halt eben, dass es diese Trigger eben gibt und ich kann das immer noch nicht so genau sagen. Es ist ja, ich lerne halt irgendwie immer noch damit umzugehen. Aber ich denke mal, es ist ein großer erster Schritt überhaupt, so diese Awareness zu haben. So, ey, pass auf, es gibt Trigger, die reißen mich halt eben runter und ich muss die erstmal einfach nur kennenlernen. Ich muss wissen, was das ist. Und da muss ich lernen, damit umzugehen. Also ich habe für mich erstmal diesen Weg gewählt. Ich merke, ey, guck mal, jetzt läuft hier gerade Kent Holders von Macklemore. Das ist für mich der Übertrigger, also einer der Übertrigger. Der hat mir mal einen ganzen Abend gesprengt und ich wusste einfach nicht, was abgeht. Das war halt der Song, wo ich mit meinen Geschwistern immer getanzt habe auf der Party, so total bekloppt. Wir sind im Kreis herumgehüpft und haben uns einfach unseres Lebens gefreut. Und wenn der Song jetzt irgendwo läuft, dann triggert mich das halt eben und dann lasse ich es halt eben kurz zu. Für, sag mal, ich gebe mir so eine Minute, wo ich kurz eben traurig sein darf, ziehe mich eben zurück und sage dann, ey, aber es geht weiter, so sei froh, dass du hier bist, sei dankbar für das, was du hast. Und da muss man sich halt, so schade es auch ist, aber einfach dann zusammenreißen und sagen, ey, geh weiter nach vorne. Also einmal kurz die Traurigkeit zulassen, was man halt erlebt hat und so, und dann weitermachen.
Ist denn aus deiner Sicht, um kurz bei diesen Triggerwarnungen zu bleiben, ist das was Sinnvolles wirklich so? Weil ich als jemand, der jetzt davon nicht betroffen bin, so, weißt du, ich muss mich wirklich auch immer dran erinnern, bei manchen, wenn ich irgendwie fürs Heft oder für die Seite irgendwelche Interview aufarbeite und dann so, ey, da geht's um Thema XY, das muss ich, also das ist bei mir noch so ein Ding, ich muss aktiv wirklich dran denken, das zu machen irgendwie. Ne? Ist das aus deiner Sicht, ist das was Wichtiges? Ist das wirklich sinnvoll, irgendwie die Texte so entsprechend zu markieren?
Wenn ich jetzt für mich sprechen würde, dann würde ich sagen, also mir persönlich kann es egal sein, weil ich habe nicht so diese krassen Traumata von Gewalt, sag ich mal so, ne? Was so wahrscheinlich, was das Triggern betrifft, einer der krassesten Sachen ist. Und dass man so übelste Flashbacks bekommt von Gewalt. Ich sag mal jetzt auch punkto häusliche Gewalt, ne? Wenn Frauen von Männern halt eben geschlagen worden sind oder auch andersrum. Aber ich sag mal, wir reden hauptsächlich von Frauen. Ja. Und man dann halt irgendwie ein Video sieht, ne, wo eine Frau schreit oder so, finde ich es extrem wichtig, dass man vorher eine Triggerwarnung raushaut, weil ich sag mal, wenn man diese Frau dieses Schreien hört und so, das kann sie halt schon heftig triggern. Ja, und dann halt eben runterreißen, ne? Genauso wie für einen Soldaten, der aus dem Krieg zurückkommt, wenn dann irgendwelche Videos mit irgendwelchen Knallgeräuschen oder Silvestervideos sind, ne? Aber finde ich schon extrem sinnvoll, da, ich sag mal, eine Triggerwarnung vorzupacken. Vor allem, wenn man so auf Instagram runterscrollt, ne, und sowieso jedes Video einfach abspielt, ob man will oder nicht, ist es schon gut, mal kurz vorher zu sehen, Achtung, hier Triggerwarnung. Das finde ich schon gut. Für mich persönlich, ich bräuchte es jetzt persönlich nicht.
Okay. Lass uns mal kurz auf den Song irgendwie eingehen oder über den Song sprechen. War die Arbeit an dem Song und irgendwie dieses Thema da zu verarbeiten, hast du das eher als schwierig oder als befreiend empfunden? So, wie ist das für dich, so dieser Schreibprozess?
Spezifisch auf den Song bezogen war das so echt Befreiendes zu schreiben. Und wenn ich einen Song höre, es gibt so bestimmte Stellen im Song, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und teilweise muss ich mich echt bemühen, hier nicht in Tränen auszubrechen vor Freude, weil der Song ist für mich so ein bisschen so eine Art Meilenstein, der mir zeigt, was ich erreicht habe mit mir selbst halt eben, was ich mich selbst wieder ein bisschen mehr zu mir zurückgefunden habe. Also es geht ja darum zu erkennen, dass man kämpft, dass man weitermachen kann, dass man die Kraft hat, dass man geboren ist, sag ich mal, um zu leben. Wir sind dazu geboren, um zu leben und uns zu freuen, um glücklich zu sein. Und im Song geht es halt eben darum, dass man natürlich eine schwere Phase gegangen ist und jetzt den Punkt erreicht hat, wo man sagen kann, jawohl, ich kämpfe, ich mache weiter und ich finde zurück zu mir selber. Und da gibt es halt eben, wie gesagt, so Stellen im Song, wo ich einfach merke, jawohl, ich bin echt auf einem guten Weg und kann mich darüber freuen. Und das sind Momente, wo ich so ein bisschen Gänsehaut bekomme tatsächlich.
Ja, ja. Ich finde ja, also ich kriege es ja beim Views irgendwie wirklich mit, weil, alle 2 Monate und ich mache ja schon wieder ein Interview gerade mit dir hier. ich finde, dieses Thema ist, also jetzt nicht speziell PBTS, aber Mental Health hat sich sehr viel weiter in den Mittelpunkt irgendwie gebracht. Also ich mache wirklich in den letzten 2 Jahren irgendwie, ist kein Heft rausgekommen, wo nicht irgendwie 1 oder 2 Bands Minimum das irgendwie behandeln. Also ist das irgendwie, also passen, sag ich mal, Kunst und Mental Health so gut zusammen? Also ist das so ein guter, also weil du es ja auch gerade gesagt hast, ist das ein gutes Vehikel, sag ich mal, um dafür Awareness zu erschaffen und quasi sich selber auch so ein bisschen von der Last zu befreien?
Mir ist mal persönlich aufgefallen, wenn ich über so Mental Health, über meine eigenen Probleme gesprochen habe, es ist super schwer, das in Worte zu fassen. Mhm. Und ich sag mal, wofür man als Mensch keine Worte findet, das macht dann halt eben die Musik oder die Kunst. Und dementsprechend ist das einfach eine super Möglichkeit, sich halt eben zu öffnen und anderen Leuten das so, das Gefühl vermitteln zu können. Und es ist halt eben auch vor allem, ich kann jetzt halt nur für uns Musiker sprechen. Ich bin kein besonders begabter Maler, Zeichner, was auch immer. Am Ende, ich habe mir genau vor Ort, wie es aussehen soll, aber am Ende wird es dann doch wieder irgendwie krumm und schief. Und nein. Nee, aber man kann das einfach sehr gut darin verarbeiten. Man hat die verschiedensten Möglichkeiten, seine Geschichte zu erzählen in der Musik. Und vor allem aber auch, weil halt Mental Health so ein extremes Thema ist mit vielen Höhen und vielen Tiefen. Ich sag mal so, das kann man halt eben auch besonders in extremer Musik sehr, sehr gut verdeutlichen. Vor allem jetzt bei unserer Mucke, ne? mit Shouts, aber auch mit gefühlvollem Gesang. Das geht halt eben in alle Richtungen, alle Höhen und Tiefen, sag ich mal, wo man es gut abdecken kann, habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube auch, dass das Mental Health irgendwie ein so breites Thema ist und so unterschiedlich für jeden Betroffenen irgendwie, dass es halt, also, dass glaube ich, jede Band oder jede Kunst irgendwie dann doch einen anderen Ansatz hat, so, ne, weil es einfach ein super persönliches Thema ist, so.
Ja, man kann das überhaupt nicht irgendwie verallgemeinern, also jeder hat für sich sein eigenes Leiden und es gibt so viele verschiedene Facetten. Ich habe auch so versucht, das in den ganzen Texten vom dritten Album so ein bisschen zu verkörpern. Es geht jetzt nicht jeder Song nur um PTBS, es geht nicht jeder Song nur um Depression, es geht auch, um andere Angststörungen und so weiter. Das sind alles Sachen, die ich zum Teil selbst durchlebt habe, aber ich habe mich auch mit anderen Menschen beschäftigt. Ich habe mit denen gesprochen und das, was sie mir erzählt haben, halt eben dann auch in den Texten verarbeitet, einfach um auch deutlich zu machen, wie umfassend das Thema ist. Und ich sag mal, jeder, der sich irgendwie, der merkt, ey, irgendwas stimmt mit mir nicht, der wird halt eben Antworten finden.
Ja, das ist wohl wahr. Wie ist das denn irgendwie, also ich sag mal, Musik kann ja auf jeden Fall irgendwie eine Hilfe sein, irgendwie das zu artikulieren, aber auch für den Rezipienten, irgendwie für den Hörer. Also ich glaube, jeder von uns, der irgendwie in dieser, ich will nicht sagen, dass so Punk- und Metal-Leute irgendwie vielleicht ein besseres Verhältnis zu Musik haben oder ein größeres als irgendwie Leute, die Popmusik hören. Aber ich glaube, jeder von uns kann unterschreiben, dass es Alben gibt, Songs gibt, die einem irgendwie durch schwere Phasen geholfen haben, die irgendwie die halt extrem wichtig für die Entwicklung, irgendwie für die eigene Entwicklung ist. Aber mal abgesehen davon irgendwie, wie wichtig ist es denn dann irgendwie, also was kann Musik leisten und wo ist der Punkt, wo man sagen muss, nee, da muss mehr passieren, also da braucht man professionelle Unterstützung vielleicht?
Das ist eine echt gute Frage. Das ist schwer, auf eine Antwort zu finden. Als dieser ganze Prozess abgelaufen ist, wo ich nach dem Tod von meiner Schwester, sag ich mal, so in dieses absolut tiefe Loch gefallen bin, da gab es halt eben Songs, die zum einen genau meinen Gefühlszustand wiedergespiegelt haben. Das war so Hereafter von Architects zum Beispiel. Unfassbare Lyrics. Also wer das noch nicht, muss man sich noch mal durchlesen und dann noch mal verstehen, wie krass dieser Song eigentlich ist. Und da tut es einfach nur gut zu merken, ey, es gibt Menschen, denen geht es genauso. Und man fühlt sich dadurch verstanden. Dann gibt es auch Songs, die einen so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen uplifting sind. Ne? Man bekommt so ein bisschen Schwung dadurch. Aber ich sag mal, der Punkt ist erreicht, wo man dann sagt, ey, ich sollte jetzt Hilfe suchen, ist so, wenn diese Songs auch einfach nicht mehr ausreichen, weil es ist sehr, sehr schwer, das zu verallgemeinern. Ich sag mal, so ein Beispiel von mir, als ich einmal bei mir zu Hause im Badezimmer vorm Spiegel stand und gefühlt, mir war immer so ein bisschen schwindelig, ich hatte immer so ein bisschen leicht Schweiß auf der Stirn. Ich habe in den Spiegel geschaut und gesagt, Alter, Aaron, such dir Hilfe. So, ich habe einfach gemerkt, irgendwas stimmt hier gerade über. Oh, da kratzt eine Tür, oder?
Nee, Katze, ja. Entschuldige, Katze. Ich muss sie mal schnell reinlassen, sonst hört das nämlich nicht auf. Ich bin sofort wieder bei dir.
Mach mal.
Jedes Mal. Ich kann kein Interview führen, ohne dass diese Katze irgendwie, also das ist halt klassisch, oh, eine Tür ist zu, da will ich rein. Ja, du bist da, ich weiß. Entschuldige, ja. So.
Alles gut. Nein, ich hab, wie gesagt, einfach vom Spiegel gestanden und hab gemerkt so, oh, Aaron, Alter, hast du jetzt Depressionen oder was? Egal, es geht so geht's nicht weiter. Ich habe einfach gemerkt, ich muss hier irgendwie raus. Und ich bin zum Arzt gegangen, ich habe meine Geschichte dem Arzt erzählt und er hat gesagt, jo, ich gebe Ihnen mal hier Nummer, da rufen Sie an. Finde ich auch jetzt wichtig an der Stelle einfach zu sagen hier, also Leute, geht zum Arzt, erzählt eure Geschichte. Ich habe dann eine Nummer bekommen von einer, sag ich mal, so einer Art Hotline. Da ruft man dann an, das ist auch alles sehr, sehr anonym. Man sagt da einfach nur die Nummer, die man vom Arzt bekommen hat. Und dann wird man sozusagen vermittelt an einen Psychologen und kann sich dann halt eben da erstmal in die Beratung gegeben. Es ist keine Therapie, es ist einfach nur eine Beratung. Das habe ich alles in Anspruch genommen und ich sage mal, das war so die beste Entscheidung, die ich in den letzten 3 Jahren getroffen habe.
Okay. Vielleicht so abschließend mal so langsam, wie siehst du denn das Thema und den Umgang vor allem mit dem Thema momentan in unserer Gesellschaft und auch in unserer Szene, sag ich mal, und was kann man besser machen? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage irgendwo.
Da muss man erstmal einen Punkt finden, wo man ansetzt. Also einmal in unserer Szene, ich bin echt stolz drauf, irgendwie ein Teil der Szene zu sein und durch uns, dass wir durch die Musik und durch die Band daran mitwirken können, weil ich finde, dass in unserer Szene so die Ernsthaftigkeit des Themas echt schon weit oben steht. So, es gibt keinen, der irgendwie, ich lese keine Kommentare, wo irgendwie steht so, ja Leute, ey, reißt euch mal zusammen, kann doch nicht so schlimm sein und hier und da. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist ganz egal, wo man irgendwas kommentiert und so, man bekommt irgendwie gefühlt immer Support. Ich lese durch Kommentarspalten und denke mir so, geil, hier wird sich einfach gegenseitig Kraft gewünscht und so. Ne? Selbst wenn sie diese YouTube-Kommentare sind, ne, die ja mehr oder weniger nur auf Likes abzielen. Ne? Aber es gibt Menschen, die schreiben, Leute, wenn ihr das lest und so, fühlt euch gedrückt und keine Ahnung, was denkt ihr so, das ist halt so auch schon der richtige Weg. Ne? Leuten wird Kraft gegeben an allen Ecken und Enden und Leute bekommen Unterstützung, wo sie doch gar nicht erwarten. Andersrum in unserer Gesellschaft, diese breite Masse, Berufswelt oder ich sag mal, na gut, am meisten fällt mir persönlich in der Berufswelt auf, aber auch so in der älteren Gruppe, ich sag mal, so mein Vater, der wurde auch komplett noch mit dem Bild erzogen, Männer sind stark, Männer reden nicht über Gefühle und Männer zeigen sie schon gar nicht. Ne? Ich sag mal so, auch in dieser Altersgruppe ist das gefühlt noch so ein Tabuthema einfach. Man spricht nicht über seine Gefühle und man hält die eben zurück. Und da sehe ich so noch ganz, ganz klar, jo, da muss man nochmal irgendwie ansetzen. Die erreicht man halt eben nicht mit Instagram oder TikTok oder Facebook oder was auch immer. Das ist das Problem. Und das ist auch der Bereich, wo ich dann wieder auf die Arbeitsplätze zurückkomme, so. Was wir halt vorhin schon gesagt haben, ne? Dieses, man kann nicht in Menschen reingucken und solange man sich nicht intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, weiß man auch gar nicht, wie man sich fühlt. Ich konnte auch vorher selbst gar nicht sagen, ja, wie fühlt man sich denn mit, wenn man jetzt so Probleme, so Angststörungen, Depressionen, wie fühlt man sich dann? Man kann es nicht wissen, man kann es nicht verstehen, wenn man es nicht selbst gehabt hat. Man kann sich zwar informieren, was halt der auf jeden Fall der richtige Weg ist, und ich sag mal, das ist da, wo man am besten ansetzen müsste. Man müsste das irgendwie publiker machen. Und ich denke, für mich persönlich wäre es ein guter Schritt, sag ich mal, das Thema Mental Health in so einer Art Schulprojekt zu behandeln, dass man zumindest die Kinder heranführt und die Kinder dann zu Hause, die Eltern erzählen können, Papa, wir machen gerade in der Schule so ein Projekt, 2 Wochen geht das, es geht um Mental Health und wir beschäftigen uns mit Thema A, B, C und so weiter, wir wissen jetzt, was das und das ist und so weiter, wir wissen, wie man damit da Menschen unterstützen kann. Und das wäre für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, das finde ich geil. So, ja. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, da haben wir so Projekte gemacht über Eurasien und keine Ahnung was. Und wir haben über irgendwelche Riesenbauten in China gesprochen und haben da irgendwie ein Plakat zu anfertigen müssen. Ne? So, das juckt halt keinen hier bei uns. Was für mich echt persönlich was geil wäre, wenn man sagen würde, so Leute, wir machen jetzt eine Mental Health Woche, wir informieren uns über Angststörungen, über Depressionen, über PTBS, arbeiten das aus, stellen es uns gegenseitig vor und dann reden wir darüber, wie man da anderen Menschen helfen kann. So, das wäre vielleicht persönlich ein super Ansatz.
Ja. Also quasi letztendlich in der neuen Generation oder in der nachwachsenden Generation das zu enttabuisieren. So einfach, dass man das halt zum Thema macht. So, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Und ich denke tatsächlich, dass das, was ihr jetzt mit der Single gemacht habt und was auch viele andere Bands machen, das halt eben in der Kunst und in der Kultur aufzuarbeiten und wiederzuspiegeln, auch ein ganz wichtiger Ansatz einfach ist, weil es dadurch ja auch, es wird dadurch einfach allgegenwärtiger. So, ne? Es ist nicht überall angekommen, aber das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema irgendwie. Von daher, ich hoffe, dass eure Single auch wieder sehr gut ankommt.
Danke.
Von daher, was habt ihr denn noch so geplant für, also ich meine, so langsam ist ja so ein Silberstreif am Horizont, was so Konzerte und sowas angeht. Man will noch nicht zu viel sagen, aber wie ist so ein bisschen so euer Plan jetzt mit der Band für noch dieses Jahr und nächstes Jahr vielleicht grob?
Ja, wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch die ein oder andere Show spielen können und dürfen. So, auch wenn es unter Corona-Auflagen ist, das ist uns völlig egal, Hauptsache wieder rauskommen. Aber ich glaube, da ist halt gerade so so ein Silberstreifen Horizont, wie du es gesagt hast, zu erkennen, weil was man so aktuell so verfolgt, was wieder möglich ist mit Impfung und so weiter und so fort oder Genesung, diese Nachweis, man genesen ist und so weiter, das gibt ja schon mal so ein bisschen Hoffnung. Für dieses Jahr ist erstmal Singles, Musik zu veröffentlichen. Unsere Tour haben wir jetzt erst zum zweiten Mal verschoben. Ja. Da sitzen wir gerade an, die für das nächste Jahr stattfinden zu lassen. Ich denke mal, das sollte auch funktionieren, wenn das nächstes Jahr nichts wird, ey. Ich weiß auch nicht, ey. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Nee, aber für dieses Jahr, wie gesagt, neue Musik veröffentlichen, da gibt es dann demnächst auf unserem Kanal, auf Instagram und Facebook noch diverse Announcements, das ist klar. Und dann hoffen wir einfach das Beste, dass wir ein paar Shows noch spielen können.
Das wäre schön, ey. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir sehen uns auf jeden Fall auf den Shows dann einfach. Das halten wir jetzt fest.
Perfekt.
Alles klar. Ey, dann danke dir für deine Zeit und bis bald mal.
Bis bald.
Okay, ciao. Ja, das war mein Interview. Ich würde an der Stelle sagen, ey, die liegen, glaube ich, schon wieder recht gut in der Zeit mit einer knappen Stunde.
Das haben wir langsam raus.
Das ist echt geil, ne?
Das ist einfach aus dem Gefühl, das schütteln wir so aus dem Ärmel.
Ist jetzt so ein bisschen eine Downer-Folge gewesen, finde ich so, ne? Mit dieser Pale-Geschichte, mit jetzt dem Interview oder so. Aber
das ist nicht okay. Man kann ja auch nicht immer gute Laune vortäuschen.
Ja.
Beziehungsweise, man muss ja auch solche Sachen
ansprechen. Es gehört dazu, so, ne? Von daher. Ja. Das ist eigentlich jetzt so dann lass uns da mal zum Ende kommen. Wie gesagt, ich möchte hier nur noch mal kurz darauf hinweisen, das Heft ist raus. Ja, es steht auch nicht Cannibal Bobs drauf oder so. Ich hatte kurz Angst, dass ich statt Fear Factory Beer Factory draufschreibe, was ich auch eine geile Band fand. So, das wäre dann so Tankard Sauf-Metal wie Beer Factory. Ist zum Glück nicht passiert. Dafür gab es Beer Tooth.
Oh Gott.
Entschuldigung. ja, auf jeden Fall, genau, das neue Heft ist raus. Wenn ihr das irgendwie nach Hause haben wollt, dann wäre es natürlich mega cool, wenn ihr das abonniert. Es gibt die Rise Against als Prämie im Moment. Also wer sich entscheidet, das Heft zu abonnieren oder uns bei Steady mit dem Printpaket zu unterstützen, was halt auch mega cool wäre. Weil das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen eingeschlafen, aber so normalerweise kamen immer jeden Monat so ein paar Leute dazu. Das ist in den letzten ein, zwei Monaten ein bisschen weniger geworden. Nee, was ja auch vollkommen okay ist, aber ich fände es halt mega, wenn wir die 100 Supporter irgendwie voll machen können. Wir sind so bei 84 oder sowas. Das wäre geil. Das ist so ein bisschen so ein Milestone, den ich mir gesetzt habe. Und wenn wir das schaffen, bevor das Ding 2 Jahre online ist, wäre das echt mega. Das ist, glaube ich, im Oktober oder so. Das sollte ja halt zu schaffen sein. Ist ja noch
wenn Dennis leiser Jahr. Wird, guckt er immer auf seinen Kalender und
ja, genau, geht vom Mikro weg. Entschuldigung. Also das wäre natürlich mega, wenn ihr da noch mehr Anreize braucht, warum ihr uns da supporten sollt. Es gibt ja auch immer Podcasts noch on top. Da sind wir auch schon bei fast 80, ich glaube 79 oder sowas. Und wie eben versprochen, haue ich die Folge mit Pale hinten ran. Das ist jetzt nicht die aktuelle Folge, aber aus aktuellem Anlass, finde ich, sollte man da einfach nochmal über Pale sprechen, über die Band sprechen. Deswegen wird die Folge hier dann doch ein bisschen länger, weil ihr noch ein bisschen Bonus-Content bekommt im Sinne von oder in Form dieses Steady-Podcasts zu Pale. Das soll es an meiner Stelle gewesen sein. Britt, famous last words.
Ja, Maske auf und zwischendurch mal die Maske wechseln, ne?
Maske. Leute, wirklich, Maske wechseln nicht vergessen. Es sei denn, ihr wollt so eine sexy, männliche, tiefe Stimme wie ich haben.
Ist vielleicht auch ein Anreiz.
Ich meine, ich kann natürlich auch noch ein bisschen tiefer sprechen. Vielleicht sollte ich so einen ASMR-Podcast machen.
Oh nein. Immer so ein Kratzen übers Mikro.
Das ist dann so. Hallo, Brett.
Aber ich finde das richtig unangenehm, ne? So flüstern finde ich ganz schlimm.
Ich möchte mich noch bei allen verabschieden. Leute, macht's gut. Achtet auf euch.
Tschüss.
Tschüss, ne? Tschüss, Brett. Bis bald.
Tschüss.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fusecast hier bei Steady. Ich habe mir vorgenommen, meinen Namen öfter mal zu sagen, weil ich ihn nämlich irgendwie nie sage und davon ausgehe, dass alle mich kennen. Mein Name ist Dennis, hallo.
Hallo Dennis.
Hallo, ihr hört schon, ich habe noch jemanden dabei. Hallo Sebastian.
Halli,
oder
hallo.
Batti oder Batto, wie möchte er eigentlich genannt werden? Ich habe es beim letzten Mal gar nicht so richtig gefragt.
Für mich ist Batti in Ordnung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in meinem Jahrgang unheimlich viele Sebastians gezeugt wurden und Batti ist da
ja
auf jeden Fall in Ordnung.
Ich glaube, wir haben mal mit einer Band gespielt, da waren irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 Sebastians drin. Und die hießen dann halt Bastian, Basti, Batto, nee, nicht Batto, Seppel, Batto, ja, das bist du quasi. Also auf jeden Fall weird. Viele Leute.
Ja.
Ja. Von daher irgendwie. Aber genau, du bist ja jetzt schon zum zweiten Mal Gast hier, ne?
Ja, vielen Dank, dass ich noch mal meine Meinung äußern darf.
Naja, du hast so halb hast du dich ja selber eingeladen, weil du mir einfach danach sofort irgendwelche Nachrichten geschickt hast, zu welchen Bands du unbedingt noch was sagen willst.
Okay, ich dachte, ich hätte mich durch meine Äußerungen und mein Fachwissen beim letzten Mal qualifiziert, aber okay, gut, dann.
Das selbstverständlich auch. Nee. Und von daher, ich versuche gerade nämlich möglichst viel ein bisschen zu produzieren und weil ich nämlich jetzt auch wenn das nächste Heft erscheint, Urlaub mache für 2 Wochen, innerdeutsch natürlich, wie sich das gehört im Moment. Von daher kommt mir das gerade ganz recht und ich versuche so ein paar Leute ranzuholen, um mir die Arbeit abzunehmen.
Aber ich habe zu dem Thema tatsächlich auch was zu sagen. Und es ist eine kleine Premiere, denn es ist das erste Mal, dass wir über eine deutsche Band auch sprechen. Und zwar Pale. Oder The Pale 4 oder The Pale 5. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt, richtig?
Genau, ja. Ich habe hier die, mir die Platten, die ich mir tatsächlich auch damals schon gekauft habe, rausgesucht. Und da ist halt überall dieses TP4, The Pale 4 drauf. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz am Anfang, als ich fürs Ox angefangen habe zu schreiben, auch mit Pale ein Interview gemacht habe. Und da waren die zu fünft. Und ich habe in die Review geschrieben, die neue Platte von The Pale 4, die jetzt eigentlich zu fünft sind. Und ja, ganz witzig.
Haben die den nicht dann irgendwann auch übernommen? Also waren die dann nicht irgendwann Pale 5? Ich weiß es nicht mehr, wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, doch, doch. Bei der letzten Brother Sister Boars Platte sind die zu fünf gewesen. Da war dann auch der Keyboarder, Synthesizer, ständiges Mitglied.
Mhm. Ja, okay. Aber lass uns mal vorne anfangen. Du hast die Band dann, hast du die übers Ox kennengelernt, für das du ja schreibst, oder bist du irgendwie anders dazugekommen?
Oh, das...
Weißt du das noch?
Die waren einfach... Schon damals, ich meine, dass ich die über Defiance Records kennengelernt habe und alles das, was da so mitschwang. Das war die Zeit mit Waterdown, That Very Time I Saw und Köln. Ich habe meinen Führerschein gehabt zu der Zeit und da haben Pale überall gespielt. Vor allem in Köln und Münster habe ich die unzählige Male gesehen. Und das Ox, fürs Ox habe ich 2 oder 3 Jahre später erst geschrieben oder angefangen zu schreiben. Da war ich schon verliebt in Pale.
vielleicht nur kurz so, also Pale ist eine Band aus Aachen, also jetzt, weil du sagtest Köln und Münster, ich meine, Köln und Aachen ist jetzt schon ein Katzensprung oder ein Steinwurf, wie man möchte.
Ja.
Aber das stimmt natürlich, die waren natürlich viel in Köln, gerade weil die halt auch auf Defiance dann später unterwegs waren, was ja so, ich glaube, ich habe es in irgendeinem anderen Podcast schon mal erwähnt, eigentlich müsste man mal so einen ganzen Podcast über Defiance machen, weil das echt ein spannendes Thema ist. Das war ja so ein Kölner Label, das mittlerweile auch inaktiv ist, auch schon länger inaktiv ist, die neben einigen deutschen Bands, also wie halt Pale oder 3-Minute-Poetry damals, viele amerikanische Bands oder ja, allgemein internationale Bands für Deutschland lizenziert haben und richtig große Namen. Also da waren so Sachen wie Coheed and Cambria, Alexis on Fire, all solche Geschichten und Hot Water Music, die sind dann quasi über Defiance in Deutschland erschienen. Also es ist echt nicht zu unterschätzen, was das so in den 90ern, späten 90ern bis früher 2000er irgendwie für Deutschland gemacht hat, dieses Label. So, das ist, du hast ja bestimmt einige Platten auch im Regal stehen.
Ja, in der Tat. Ich weiß auch, da waren auch Engrave drauf.
Stimmt, ja.
Und noch super viele andere Bands in der Zeit, als ich auch selber so Emo-Hardcore versucht habe zu machen. Und das war schon eine gutes Label. Ich meine, zurzeit kriegt Uncle M hier aus Münster, die haben dadurch, dass sie, ich meine, Pure Noise auch lizenziert haben.
Genau.
Die ganzen amerikanischen Hitmaschinen.
Ja, wobei ich da zweimal berichtigen muss, gerade mittlerweile ist Uncle M nicht mehr in Münster, sondern an der Nordsee. Die sind ja hochgezogen. Und die machen quasi Promo mehr oder weniger für Pure Noise. Also sie sind schon quasi so vertreten das hier in Deutschland, aber sind das, glaube ich, nehmen das nicht als Lizenz wahr. Aber da müsste ich mal Mirko fragen, den Uncle M quasi.
Im nächsten Podcast.
Genau. Aber lass uns mal auf Pale zurückkommen. Also wie gesagt, Aachener Band. Ich habe hier vor mir irgendwie von 93 bis 2009 aktiv. Ich überlege gerade, also ich habe die auf jeden Fall mit dem ersten Album, dieses Another Smart Move, habe ich die kennengelernt, definitiv. Ich habe die wahrscheinlich auch einfach 1000 Mal live gesehen, weil die zu dem Zeitpunkt halt sehr viel gespielt haben und ich damals halt auch Musik gemacht habe und wir haben auch einige Shows zusammengespielt tatsächlich damals.
Ich kann mich daran erinnern, dass um die 2000er Jahre auch noch Viva 2 eine große Rolle gespielt hat. Und die hatten ja mit ihrem The Who-Cover auf der Razzmatazz Town Called Malice ein Video am Start. Und also ich bin bei Pale richtig eingestiegen über Goodbye Trouble. Also das ist auch tatsächlich die erste Single auf der How to Survive Chance.
Die Ja, ich bin tatsächlich mit der Razzmatazz dann so ein bisschen eingestiegen in die Band, beziehungsweise ich könnte gar nicht sagen eingestiegen, weil die waren irgendwie so omnipräsent damals. Das war so die deutsche Emo-Hoffnung neben Three Minute Poetry. Also für mich war das immer so ein bisschen, wo Three Minute Poetry die deutschen Get Up Kids waren, waren Pale für mich die deutschen Jimmy Eat World. Mhm. Obwohl das jetzt so rückblickend, also ich habe jetzt alle Platten noch ein paar Mal angehört, also die Alben jetzt vor allem. Das passt schon in vielen Teilen, was so die Gitarrenarbeit angeht. Also die sind ja teilweise sehr Jimmy Eat World beeinflusst, gesanglich oder vom Songwriting her, aber dann doch nicht so stark. Also das ist mir damals nicht so aufgefallen, aber heute finde ich so, dass gerade diese, ich nenne es mal so träumerischen Gitarren so.
Ja.
Das ist halt krass Jimmy Eat World alles so, ne?
Ja, ich würde sagen, dass sie sich auch immer so eine Unberechenbarkeit beibehalten haben. Und da würde ich die auch tatsächlich mit den Get Up Kids eher vergleichen als mit Jimmy Eat World. Weil Jimmy Eat World, die haben pro Album immer so einen Schritt Richtung Rock, Mainstream, Alternative gemacht. Und die Get Up Kids, die haben stellenweise einfach ihr Ding durchgezogen. Zwischendurch mal eine leicht folkige Country-Platte veröffentlicht und dann was super Experimentelles. Und Pale, ja, Pale waren aber auch irgendwie nach der Razzmatazz auch mehr so eine Indie-Emo-Band.
Ja.
Also gar nicht mal so krass, dass da die Gitarren im Vordergrund stehen, sondern da irgendwann war dann auf einmal der Synthesizer viel, viel präsenter und die Atmosphäre, aber die Gitarren, wie du auch gerade schon sagst, also da gab es so ein paar Bands, New and Original, fand ich auch, die passen auch ganz gut vom Sound so dazu.
Ich finde es halt schwierig zu sagen, irgendwie, wer da wen beeinflusst hat oder wer von wem vielleicht sogar geklaut hat oder so, weil das einfach auch der Sound der Zeit war, ne? Also ich glaube, da haben sich alle so ein bisschen gegenseitig befruchtet und das ist halt, also wenn man sich Bands von da anhört, die klingen schon alle sehr nach dieser Zeit und das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen bei Pale, wie sehr die nach den frühen 2000ern einfach geklungen haben, so, ne? Also das ist schon, das kann man relativ schnell einordnen, finde ich, wenn man die hört.
Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, es gibt ja immer diese Frage, welche Platten nimmst du mit auf eine einsame Insel? Und wenn ich nur eine Platte mitnehmen dürfte, dann wäre das die How to Survive Chance von Pale tatsächlich.
Ach krass, echt?
Ja, okay. Also ich habe selten auch danach so eine vielseitige Platte gehört, die aber auch natürlich zu der Zeit, ich meine, ich war 18, als sie rausgekommen ist und da schwingt natürlich auch viel Melancholie und Nostalgie da so mit, aber als ich jetzt vor kurzem wieder gehört habe, als du mich nochmal drauf angesprochen hast, das ist eine Platte, die zündet sofort. Und die ist an ganz vielen Stellen so ausgeklügelt und so spannend, dass das habe ich danach bei keiner Platte so mehr gespürt. Also.
Oh, okay. Ja, mir ging es da nicht ganz so, muss ich gestehen. Also vor allem, weil ich es jetzt noch mal habe Revue passieren lassen. Da war die mir, also waren eigentlich alle Alben mir ein bisschen zu zahm gerade, weil ich glaube, ich habe mit meiner Nostalgiebrille, ich habe die halt einfach so oft live gesehen. Und live haben die noch mal eine ganz andere Energie damals gehabt. Also da war das Ganze so ein bisschen, ja, wie halt diese Bands damals waren, ne? So, das waren dann kleine, verschwitzte Clubs und da ging es halt immer total, total ab bei dieser Art von Musik. Ich kann mich erinnern, dass ich die mal in Bonn im Joey's Apartment gesehen habe. Kennst du den Laden oder sagt dir das was?
Nee.
Okay, das ist halt wirklich eine winzige Bar, so ein bisschen schlauchförmig gewesen. Lass die mal mit 80 Mann gnadenlos ausverkauft gewesen sein. Gibt es ja leider nicht mehr. Ist mittlerweile ein Laden, wo man Nummernschilder für Autos bekommt, wenn man ein Auto angemeldet hat.
Auch wichtig. Sehr,
auch wichtig, ja. Ein bisschen traurig auch. Aber auf jeden Fall, da habe ich die gesehen und das weiß ich nicht, da tropfte wirklich der Schweiß von der Decke und es gab quasi keine PA, sondern also für die Instrumente, so, das war alles total rough und So habe ich die Band auch sehr, sehr oft gesehen. Und da ist natürlich dann, also das hat sich irgendwie bei mir eingebrannt.
Ja.
So, ne? Also, und wenn ich jetzt die Platte höre, dann dachte ich so, hey, irgendwie habe ich das mit mehr Kraft in Erinnerung gehabt. So, ne? Das ist dann, ich will nicht sagen, ich will die auch nicht schlecht reden oder so, aber das, die Platten kommen mir jetzt ein bisschen zahm vor. Irgendwie. Also mehr Indie, wie du eben auch schon gesagt hast, als Emo oder so.
Ja, ich muss bei Pale immer auch direkt an Münster und das Gleis 22 denken. Und wie oft ich die allein da gesehen habe oder wie oft wir uns auf den Weg gemacht haben, um Pale da zu sehen, weil das war auch genau die gleiche Atmosphäre, die du gerade beschrieben hast. Und da haben die super funktioniert. Ich kann mich da daran erinnern, dass der Stefan Kochs, der Sänger, sich...
Holger Kochs.
Ja, sorry, Stefan ist der Bruder der Schlagzeuger, genau.
Genau.
Dass der sich so verausgabt hat und dass das Publikum dann am Ende noch mal einen Song hören wollte und das einfach nicht mehr ging. Und dann gab es auch Situationen, dann sind die ausgerastet am Ende und dann hat der dann seine Gitarre kaputt gekloppt. Und ich als Musiker habe damals so gedacht, boah, was macht der denn da, ne? Aber im Nachhinein, das die ganze Atmosphäre hat einfach... Das war einfach vollkommen losgelöst und total emotional. Also ich muss auch ehrlich sagen, die haben auch mit dem Hilly einen Bassisten gehabt. Der war ein richtiger Bassist. Ne? Also dass der nicht eine Kippe geraucht hat beim Bassspielen, das war das Einzige, was gefehlt hat. Also,
hat er mit Sicherheit auch gemacht. Damals durfte man das noch.
Ja.
Oh Mann. Ja, geil. Aber das stimmt schon. Also der war auch immer so... Der Erste, der quasi mit Bass im Publikum irgendwie war, gerade bei so großen Shows. Ich kann mich da an eine Sache erinnern. Ich glaube, Köln Live Music Hall. Auf jeden Fall auch Hot Water Music. Also es war so ein Emo-Festival oder sowas, keine Ahnung. Ging das vielleicht sogar über 2 Tage? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, müsste ich mir noch mal rausfinden. Aber halt auch, da waren die eine der ersten Bands und sind dann da. Also der Hilly war der Erste, der im Publikum war. Witzig halt auch, irgendwie kamen mir die damals, wie gesagt, wir haben öfter mit denen gespielt, immer so wie, ja, als wären die eine Generation älter als wir. So, ne? Also gerade der Hilly und der Schlagzeuger Stefan, die kamen mir halt so ultra alt vor. Und heute, ja. Denke ich, wenn ich so drüber nachdenke, das waren die halt maximal 4-5 Jahre älter irgendwie. Aber das war halt mit, wenn du selber 18, 19 bist, ist das halt eine Welt. So, ne?
Tatsächlich sah der Stefan Kochs ja auch immer so ein bisschen älter aus schon. Der war so wie der Papa der Band, der dem seinem Bruder dann auch immer gesagt hat, komm, jetzt machen wir ein bisschen ruhiger, ne, bevor der da komplett sich verausgabt hat. Aber so da zu stehen und sich das anzuschauen und dann auch vor allem mitzusingen, ich denke, das war das erste Mal, dass ich das bei einer Band so... dass ich da so wirklich all in gegangen bin. Also mit, ja.
Ich finde auch, was man denen hoch anrechnen muss oder so, also die waren so, ich will nicht sagen die Ersten, das ist natürlich Quatsch, aber das war so eine Band irgendwie aus unserer Szene, aus unserem Kosmos, die internationales Format hatte aus Deutschland. Das fand ich, das hatten ganz, ganz wenige deutsche Bands zu dem Zeitpunkt, die halt aus diesem Emo-Punk-Indie Bereich kamen und die auch nicht komplett kacke waren. Also ich war zum Beispiel nie, sowas wie Tokotronic oder so mochte ich halt nie. Das war nie mein Ding irgendwie und dann fand ich halt, da kam halt so eine Band wie Pale daher und Three Minute Poetry halt, fand ich, waren auch ähnlich. Die hatten auf einmal internationales Format, so, wo ich dachte so, okay, das könnte jetzt hier echt so, also die können easy, weiß ich nicht, mit Promise Ring auf Tour fahren und das auch in anderen Ländern und das kommt nie rüber wie so, ja, okay, ist halt der lokale Support, der ganz okay ist, so, ne?
Ja.
Das hat, den Eindruck haben die halt immer irgendwie gemacht, so, dass das halt irgendwie so ein, auch wenn wir mit denen gespielt haben, die waren halt immer so der nächste Level. Die waren immer so ein bisschen professioneller, so war mein Gefühl. So, ob das jetzt im Nachblick so wirklich so stimmt, lasse ich mal dahingestellt sein.
Also mir ist bei denen aufgefallen, wenn ich jetzt die Shows mal ausklammer, dass die dass sie unheimlich viel Wert auf diese ganze Kunst, das Design und die Videos, die waren halt auch sehr, sehr, sehr arty, fand ich. Mhm. Und die Platten, das Cover-Design oder auch die, die Textblätter, das ist schon, also.
Das war auch, finde ich, für die Szene ungewöhnlich so, ne? Also irgendwie, wenn man sich so die Platten aus der Zeit anguckt, so Emo-Platten hatten so einen gewissen Look und Punk-Platten hatten so einen gewissen Look und die strachen da so ein bisschen raus. Wenn mich nicht alles täuscht, haben Holger und der andere Gitarrist Christian zusammen auch so ein Design- oder Artwork-Studio dann gemacht. Also das war, glaube ich, auch dann deren Lebensunterhalt so eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob die es immer noch machen, aber die haben auf jeden Fall viel Sachen damals designt und da gab es dann auch einige CDs, die von denen betreut wurden, das weiß ich noch.
Half on Arts hieß das, hieß deren Designstudio.
Ah, okay.
Ich hab das.
Kann sein.
Ja. Ja, das war, also ich habe die Platte hier gerade vor mir liegen, die How to Survive Chance, und das sind immer ganz interessante Sachen gewesen, zu gucken, wer steckt dahinter und ja, ich meine, One Man and Destroyed, da waren die auch irgendwie designmäßig drin.
Ja, und dann irgendwie Lockjaw, glaube ich, was es halt damals so gab, irgendwie, glaube ich jedenfalls, also nagel mich da nicht fest, aber da haben die auf jeden Fall auch ein paar Sachen gemacht. Das sah man dann auch irgendwann, also diese Handschrift irgendwie, oder beziehungsweise man hat immer geguckt, ah, okay, der war das wieder. Das ist schon ganz cool eigentlich gewesen, ja. Ja, aber weil du auch am Anfang dieses The Who-Cover erwähnt hast, das ist ja dann auch so ein bisschen eine Richtung, in die sich dann, oder die da immer so einen Einfluss hatte, diese Mod-Sache auch irgendwie, ne, und auch in den Artworks wieder gespiegelt haben, dieses TP4, The Pay-4-Logo ist ja auch daran angelehnt, so an dieses Mod-Ding gewesen, glaube ich, ne, mit dem roten und dem blauen Kreis.
Ja, genau, stimmt.
Genau, so. Also da hat man halt auch gemerkt, dass sie so ein bisschen noch woanders herkam irgendwie oder noch einen anderen Einfluss mitgebracht haben.
Ja, aber das hat ja auch spannend gemacht. Und ich meine, damit konntest du auch als geneigter Hörer mit der Band wachsen. Mhm. Dass die vorher diesen etwas rumpligeren Sound hatten und dass sich dann hinterher mit Klavier, Synthesizer, sogar Trompeten sind ja auf der letzten Platte von denen zu finden. Mhm. Das fand ich ganz spannend.
Wie beurteilst du denn so die Entwicklung dann? Also dann die letzte Platte erschien ja dann über Grand Hotel, nicht mehr auf Defiance. Ich weiß gar nicht, ob es Defiance damals überhaupt noch gab. Ich glaube schon. Und da hat sich ja dann auch der Sound so ein bisschen verändert. Der Hilly war raus und neuer Bassist. Es gab auch, glaube ich, einen anderen Keyboarder oder so. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, doch, ab 2007. Ja, genau. Und diese Brothers, Sisters, Boars habe ich mir vorhin auch nochmal angehört. Wie war denn so dein Eindruck da von der Entwicklung? Also die haben ja auch 4 Jahre gebraucht zu der Platte, muss man ja auch mal sagen.
Ja, das ist ein bisschen eingefärbt dadurch, dass ich als Fan die zum ersten Mal fürs Ox interviewen konnte. Also dass ich quasi die Position gewechselt habe von vor der Bühne an den Tisch. Und dann waren wir in Köln irgendwie in einem Restaurant essen. Und das war spannend, aber ich muss gestehen, dass ich, wenn ich jetzt Pale-Platten irgendwie in der Rangliste sortieren würde, dann würden die nicht unter die ersten beiden kommen. Also da ist definitiv die How to Survive Chance.
Also es gibt ja nur 3.
Ja, naja, und die Razzmatazz, also das war musikalisch auf jeden Fall eine Entwicklung, die gemacht haben. Aber das hat auch so ein bisschen in diese ganze Grand Hotel Van Cleef Schiene gepasst. So, das war schon näher an Ketka als an Promise Ring zum Beispiel. Wobei Promise Ring ja auch über Grand Hotel Van Cleef veröffentlicht haben. Nicht Promise Ring, sondern Maritim, die Nachfolgeband von Promise Ring.
Ja, das finde ich nämlich genau auch. Also ich war damals so ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht oder so, aber allein, als ich gehört habe, okay, die kommt über Grand Hotel, da war ich schon so, das bedeutet mit Sicherheit auch irgendwie einen Stilwechsel oder eine Veränderung im Sound, und genau so war es dann auch. Und ich habe die tatsächlich sehr links liegen lassen, und als ich sie eben mir nochmal oder vorhin nochmal angehört habe, so, da hat die auch nicht viel für mich getan, muss ich gestehen. Also da bin ich nicht so richtig mit warm geworden. Ich hoffe, der Lisse hört das hier nicht. Das ist nämlich der Bassist, der dann quasi eingestiegen ist und auf der Platte auch gespielt hat, bei denen ziehen wir nämlich jetzt mit unserer Band in den Proberaum.
Oh, okay.
Von daher, das bleibt schön hinter der Paywall hier.
Okay, alles klar.
Ja, nee, aber das ist so, ja, also da war ich dann so ein bisschen raus und das gefiel mir dann irgendwie nicht mehr so. Also ich weiß nicht, Grand Hotel hat ja dann jetzt später, also sehr viel später, dann mit so Fjord oder Adam Angst nochmal so Bands sich an Bord geholt, die ein bisschen härter waren. Ich glaube, ist da nicht auch irgendwie so Propagandi oder sowas?
Ja.
Oder Weaker Thans, ne?
Genau.
Sind da auch gewesen, genau. So. Aber irgendwie muss gestehen, Grand Hotel war mir lange Zeit kein Label, wo ich sagen würde, so, da finde ich halt die Veröffentlichung cool irgendwie. Das hat sich dann erst später dann nochmal geändert, jetzt in den letzten Jahren und da auch halt dann echt nicht alles. Also den klassischen Grand Hotel Sound, der ist nicht meiner.
Mhm. So. Ich denke, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass der Sound halt mehr so ein amerikanischer, englischer Emo-Hardcore-Punkrock-Sound ist. Und Grand Hotel haben halt dieses Indie-Gitarren-Rock-Ding auch mit deutschen Texten auch oder dem hatten die haben die halt einen Platz geboten und also ich habe mich da auch von entfernt und mir fällt immer wieder auf, wie viele vor allem amerikanische Bands ich höre, wobei in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren sind halt auch hier mit Baseman zum Beispiel oder Mooseblood damals auch noch englische Bands. Story So Far ist ein Amerikaner. ja, also das hat sich auf deutsche Musikszene, die hat es immer ein bisschen schwer gehabt. Also bei mir zumindest jetzt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir genauso tatsächlich. Das ist aber auch das, was ich vorhin einmal meinte, so, ne, dass das Pale da so ein bisschen rausstachen, wo ich halt immer dachte, so, okay, die sind. Ich habe die vielleicht auch so ein bisschen beneidet dafür, weil ich zu einem Zeitpunkt ja auch selber Musik gemacht habe, dass die halt diesen irgendwie internationalen Stand für meine Begriffe damals schon erreicht hatten oder beziehungsweise sich da messen konnten. So. Mhm. Das konnten halt nicht viele Bands in Deutschland irgendwie und die konnten das definitiv gerade mit diesen beiden, also mit Razzmatazz und How to Survive Chance, ging das auf jeden Fall. Das waren wirklich Platten irgendwie, wie du auch schon sagtest, ne, ist dann bei Viva 2 gelaufen und so. Also das haben halt, glaube ich, viele so empfunden wie ich.
Ja. Ja, es war auch zu der Zeit, als Jimmy Eat World, Lucky Denver Mint, da die Single rausgebracht haben. Und mir ist noch eine Parallele aufgefallen zu Jimmy Eat World mit Pale. Es gibt hier auf der How to Survive Chance einen Song, ist mein absoluter Lieblingssong. Der ist ähnlich wie Blister von der Clarity, der von dem Sänger, von dem Tom, meine ich, heißt der Sänger, der Gitarrist. Ja,
Tom Linton, ja.
Genau, gesungen wird. Und hier ist es Hello Lucky Thing, das von dem Christian gesungen wird. Und das ist absoluter Übersong. Also da kriege ich bei der Platte sowieso relativ schnell eine Gänsehaut und vielleicht kriege ich bei vielen Platten auch relativ schnell eine Gänsehaut, aber hier bleibt sie auf jeden Fall am längsten. Und das ist auch so eine Parallele zu Jimmy Eat World und Pale und diese ganze ja. Geschichte.
Ich finde, was das auch ganz gut widerspiegelt, ich habe das nur vorhin irgendwie auf der Wikipedia-Seite der Band gesehen, dass die Band ihr letztes Konzert auf dem Immergut-Festival gespielt hat. Und das zeigt ja auch schon so eine Entwicklung vom Sound irgendwie, ne? Also früher mit Hot Water Music und so weiter und dann auf dem Immergut. Mhm. Ich will gar nicht, also das soll gar nicht irgendwie abwertend klingen, aber das Immergut hat halt einfach eine andere Soundausrichtung als irgendwelche kleinen Punk-Shows im Gleis in Münster oder in Joey's Apartment in Bonn, so, ne? Also das ist, ja, also da haben die sich, glaube ich, dann so ein bisschen von der Szene entfernt oder emanzipiert und sei auch jedem gegönnt, nur für mich war das dann so ein bisschen, ja, dann höre ich halt was anderes.
Ja, aber es war doch zu der Zeit auch so, dass niemand wirklich zugegeben hat, dass die Band eine Emo-Band ist. Oder?
Also, ja, ja, ja.
Und da musste dann halt bei den Leuten, die vielleicht sogar von vornherein einen ganz anderen Ansatz verfolgt haben, die haben sich dann auch entwickelt. Und dann spielt es halt auch vor anderen Leuten. Ja. Ich muss gestehen, beim letzten Mal, als wir über Great gesprochen haben, da habe ich wirklich viele Internetseiten mir nochmal vorher durchgelesen. Und dieses Mal habe ich so ein gutes Gefühl gehabt, dass ich so viel über Pale erzählen kann, dass ich noch nicht mal hier parallel Wikipedia aufhabe. Also,
ja, sei dir, seist du gelobt für. Das ist ja, weil das zeigt ja auch, wie emotional du eigentlich dann mit dem Thema dann doch verbunden bist irgendwie, ne? Also, wenn du so aus dem, ich habe mir das auch nur, also das Einzige, was ich hier gucke, sind eigentlich die Daten, wann wer eingestiegen ist und wann die Platten erschienen sind jeweils. Es ist halt schon krass, ne? Das ist einfach 20 Jahre her irgendwie. Und dass die Band sich gegründet hat, ist schon fast 30 Jahre her. Ja. Also da sieht man einfach mal, was für alte Säcke wir auch alle sind mittlerweile. Das ist ja furchtbar. Ja. einen Tipp kann ich noch geben. Man kann, also die Seite von Defiance Records, die ist offline, aber ich verlinke mal hier auch in den Shownotes noch. Man kann über Archive kann man die Seite noch finden und das ist wirklich eine Zeitreise und eine Goldgrube. Das ist so cool, weil du dann auf zum Beispiel der Seite, wo die ganzen Bands gefeatured sind, so, da siehst du dann halt zum Beispiel ein Promo-Foto von Coheed and Cambria, wo Claudio noch kurze Haare hat. So. Also das ist so, also das kennt doch niemand. Niemand weiß, wie der mit kurzen Haaren aussieht. So. Und dann ist da so ein Promo-Foto, wo der wirklich ganz kurze Haare hat. Und solche Geschichten. Und was da halt damals so für Releases waren und so. Also es ist wirklich ganz, ganz cool und kann man über so eine Archive-Seite noch finden und ein bisschen drauf rumschauen. Habe ich neulich schon mal gemacht. Und ist schon eine Zeitreise, irgendwie das zu sehen. Irgendwie. Das ist schon ganz cool.
Ja, mir ist gerade aufgefallen, ich bin ich war gerade unterwegs und da lief irgendwie Tina Turner oder liefen die ersten paar Töne von einem Tina Turner Song und ich habe so gedacht, boah, ja, erkenne ich sofort, dass es Tina Turner ist und es gibt bei Goodbye Trouble dieser Synthesizer, der da am Anfang ist und dieses Plätschern, da weiß ich sofort, okay, ey, ich weiß sofort, was da los ist, welche Band das ist und dann geht's direkt los, also
das kenne ich. Also bei mir war das, ich habe das mit einem Thursday-Song von einem späten Album tatsächlich von der Common Existence. Circuits of Fever heißt der. Und wenn der Song kommt, der fängt auch mit so einem Keyboard-Wabern irgendwie an, also so ganz unterschwellig irgendwie. Und ich weiß sofort, wenn der Song kommt, auch live oder so, das hatte ich echt so, da war einfach nur so Gitarrenfeedback und der Keyboarder drückt eine Taste und ich wusste so, okay, alles klar, der Song kommt jetzt mega. Ich liebe den Song, also wirklich von daher. Ja, cool.
Das haben bis jetzt nur hier Taking Back Sunday mit Cute Without the E auch so ähnlich im Emo-Bereich für mich geschafft. Also.
Okay. Ja, ich glaube, jeder hat so einen Song, ne, wo wirklich so nicht eine Sekunde und du weißt bereits irgendwie, was passiert.
Ja.
Von daher. Ja, ich weiß nicht, willst du noch was hinzufügen?
Hört euch die Platte an, sie ist großartig. Und wenn noch Platz im Koffer für die einsame Insel ist, dann sollte diese Platte auf jeden Fall die How to Survive Chance von The Pale Four auf Defiance von 2002 mit in den Koffer.
Genau, ja, dem schließe ich mich mal an. Warte mal, wo du Top 3, eigentlich haben die ja vier Platten, ne?
Ja,
fällt mir nur gerade ein. Diese Another Smart Move gab es ja noch.
Genau. Ja, aber also
die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ich habe mir das alles mal auf Vinyl gekauft und ich muss auch sagen, dass ich die How to Survive Chance, die habe ich mir auf dem Konzert gekauft. Und zu der Zeit hatte ich drei Platten und eine davon war halt diese. Und im Nachhinein habe ich mir dann den Rest dazu zugekauft. Aber es, ja, also für mich sind Pale vor allem diese zwei Platten, How to Survive Chance. Doch, How to Survive Chance und Rasmatazz. Ja.
Ich bin übrigens gerade nebenher auf myspace.com/thepale4. Die Seite gibt es noch mit Live-Bildern, Songs, die da sind. Die man braucht heute keiner mehr wegen Spotify oder so. Aber da ist tatsächlich noch hier Videos. Similar Artists, okay, alles klar. Events, mal sehen, ob die nochmal spielen. Nee, sieht im Moment nicht aus. So aus. Auf jeden Fall gibt es die MySpace-Seite noch der Band. Da sind auch noch ein paar alten. Hier, Jakobshof am 16.12.2006 in Aachen. Live-Foto. Oh Gott, wie sahen wir alle aus, ey. Ja, damit möchte ich es auch belassen. Von daher. ja, ey, es hat mich wieder sehr gefreut. Wir haben noch ein weiteres Thema. Das werden wir auf jeden Fall auch noch angehen.
Ja. Willst du es vorstellen?
Aber nicht jetzt.
Oder verraten wir es gar nicht? Wir verraten es nicht.
Nö, wir verraten es nicht. Wenn es kommt, dann kommt's. Alles klar. Dann danke ich dir.
Hey, ich habe zu danken. Mal wieder.
Ja, genau. Dann bis zum nächsten Mal, ne?
Ja, bis dann.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.